Herzlich willkommen. Schneesturm über Deutschland.
Richtig. Schneesturm über Deutschland und bodentiefe Fenster. Das heißt, wir sehen quasi die ganze Misere. Es ist relativ hoher Schnee für Hamburger Verhältnisse. Die
1000 Meter lachen. Schnee draußen. Das ist ja unglaublich, wirklich. Und dass man auch mal hier mal so schön rausgucken kann, das ist ja sonst nicht der Fall bei mir. Da stehen ja Instrumente vor den Fenstern und so, weiß nie genau, wie das Wetter ist.
Genau.
Aber hier wirklich alles freigeräumt, herrlich.
Richtig, genau. Wir sind umgezogen, absolute Premiere. Ich bin innerhalb meiner Wohnanlage umgezogen, jetzt vom Westflügel in die Orangerie. Da befinden wir uns jetzt. Ja, direkt in der Natur quasi.
Ist wirklich herrlich.
Und wir sind beide hier, denn du bist in der Stadt, in der Hauptstadt des
Verbrechens. Ich glaube auch nicht, dass ich so bald wieder wegkomme, wenn es so weitergeht.
Warte mal, ich habe es ja kurz schon gesagt, die Münchner lachen sich tot über uns. Es ist ein norddeutsches Problem, ne?
Ja.
Die Stadt oszilliert, weil angeblich Schneesturm, Schneetief Elif oder so.
Ach wirklich?
Ja, ist auf dem Vormarsch heute und die Kinder haben heute schulfrei.
Ja.
In Hamburg.
In Berlin war es, wie es immer so ist, wenn Hamburg vorauseilt mit solchen Ansagen, sagt Berlin, wir machen das auch so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Also sie können kommen, sollten aber lieber nicht kommen.
Ja, ja bis Klasse 6 muss es ein Angebot geben, der Rest bleibt bitte zu Hause. Elli heißt der Sturm. Aber ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich ganz malerisch, muss ich sagen.
Es ist malerisch. Ich muss nur tatsächlich, glaube ich, also die Direktverbindung fallen aus bei der Bahn. Die kommt nicht klar. Also Salzwedel und das ist wahrscheinlich alles zugeschneit.
Wirklich? Du kommst hier nicht
Stendal. Weg? Ich muss nach über Hannover. Ich muss Hannover.
Tatsache.
Ja, ist aber auch eine schöne Stadt.
Ist eine schöne Stadt. Ja gut. Was treibt dich hier in die Orangerie?
Gestern habe ich Session Opener gemacht. Wie angekündigt mit liebe Grüße Florian Kien, der mich immer mal wieder fragt, da mitzumachen. Da bin ich sehr dankbar für. Da habe ich das Gefühl, ich habe noch ein bisschen Anbindung an die Szene.
Ja. Ja,
und es bringt viel Spaß. Hat auch wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht gestern und es haben sich wirklich alle benommen. Also wir hatten, glaube ich, schon mal vor etlichen Folgen darüber gelästert, was alles auf so einer Session schief gehen kann. Gestern das einzige Problem natürlich wie immer, es gibt natürlich einen Qualitätsauf und Ab, so, aber trotzdem, alle spielen Standards, alle kommen mit dem, was sie geübt haben, manche besser, manche schlechter, so wie es sein sollte. Herrlich.
Kein,
so, und dann kam Joshua Redman rein und hat gefragt, ob ich nächstes Jahr mit auf Tour gehe, so wie man es sich vorstellt.
Man kennt's.
Deswegen weiß ich auch nicht genau, ob das im Podcast hier so weitergeht. Joshua und ich wollen auf jeden Fall nochmal richtig durchstarten.
Ja, ist doch gut, aber du kannst ja remote. Mittlerweile haben wir auch rausgefunden, wie wir Remote-Podcast machen, das wäre auch ganz schön. Dann machst du so ein bisschen Field-Report, so aus der Szene, aus den internationalen Jazzclubs mit Joshua aus dem Backstage.
Du meinst, du könntest auch mal als Gast hier auftauchen?
Ja, natürlich.
Ja, machen wir international, dann machen wir in Englisch.
No problem for us. Also kein Rap gestern?
Kein Rap,
wurde gesungen?
Keine Flöten-Beatbox, es wurde kein einziges Mal, ach doch, nee, Roman hat natürlich gesungen hin und wieder,
ja,
das nehmen wir mit.
Brav ein Chorus,
ja,
kein genau. Skat.
Kein Skat, ja. Genau. Gut. Deswegen kann ich da nichts sagen, außer dass es wirklich wahnsinnig viel Freude macht. Es ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, dass man hier so anreisen kann bei so einer Angelegenheit, einfach nur mit seinem Kopf. Du hast alles, was du dafür brauchst, hast du ja im Finger und im Kopf. Du musst nichts mitbringen. Ich habe nichts mit, hier so einen kleinen Rucksack.
Ja.
Das ist doch der Wahnsinn.
Nicht mal dein Reebok hast du mit.
Nö. Also ich hatte auf dem Handy manchmal gespinkst, wenn ich ein Stück nicht kannte. Ja. Ich musste sehr viel
auch. Spinksen, sehr gutes Wort.
Ja, ich musste sehr viel auch bei der Session spielen, weil Pianistenmangel zu Anfang der Session. Deswegen. Und dann werden ja manchmal absurde Stücke aufgerufen.
Es ist so schwierig, heute gutes Personal zu finden.
Ja. Aber trotzdem, auch alle Hits und so. Also, nee, ich kann wirklich nichts Schlechtes über die Birdland-Session berichten.
Birdland, genau, nochmal kleiner Werbeblock. Also die beste Session. Wahrscheinlich deutschlandweit, weltweit im Birdland in Hamburg in der Gärtnerstraße.
Wahrscheinlich, ja.
Kann man so sagen.
Also ich habe auch jemanden getroffen, einen älteren Herrn, der da Bass spielte und meinte, die Berliner kommen gerne nach Hamburg ins Birdland.
Ja.
Hätte einen guten Ruf.
Ja.
Ist eine Erfolgsgeschichte.
Ja.
Er wäre bei der Eröffnung 1985 auch mit dabei gewesen.
Ja.
Können wir uns alle noch dran erinnern? Ich war 3 Jahre alt, dann ging es los.
Ja, erste Birdland-Erinnerung. Rückmeldung. Ich muss abbrechen, ich muss meine investigative Frage an dich abbrechen. Es gibt eine Rückmeldung zum Thema Aussprache.
Ja.
Völlig richtig, das müssen wir ohnen, wenn wir Sachen falsch aussprechen. Wir beide, es ist nicht die Erinnerung, sondern es ist die Erinnerung von innen.
Erinnerung?
Erinnerung.
Und wir sagen immer Erinnerung?
Erinnerung, ja.
Echt, das stört die Leute?
Und ich habe eben gerade auch Erinnerung gesagt.
Ja, das stört die Leute.
Die Leute wollen Perfektion und das ist auch völlig angebracht.
Da feiere ich doch schon seit Jahren dran, irgendwie so einen perfekten Chorus Summertime einfach mal abzuliefern.
Jetzt
soll ich auch noch Erinnerung unterscheiden können. Na gut.
Jazz-Standards mit Erinnerung. Erinnerung. I remember you. I remember Clifford.
I remember April.
I remember April.
Time remembered.
Ja, okay. Also, aber da mit R bei uns im Deutschen. Erinnerung.
Ja.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Birdland-Besuch?
Ja, ich glaube, es spielte Ed Kröver mit seinem Sohn, wie hieß der, Vincent Denis? Ed Kröger ist, glaube ich, Posaunist gewesen.
Er lebt sogar noch.
Genau, lebt sogar noch.
Erfahre ich aus dem Internet.
Und es waren ungefähr, ich sag mal, 15 Leute im Publikum. Und ich fand es ganz gut, aber ich war jetzt nicht hin und weg. Also ich dachte, irgendwas störte mich noch an diesem Abend. Ich dachte, ich hatte mir irgendwie beim Jazz mehr Glamour erwartet. Weißt du, ich dachte, oh, jetzt gehe ich mal in dieses, ich bin so oft an diesem Birdland vorbeigefahren, wusste auch ungefähr schon, ne, worum es da geht. Bird war mir ein Begriff und so. Mhm. Und ich dachte so, okay, Alter, da geht's ab. Ich glaube, was mich dann wirklich störte daran, war nicht die Musik, sondern dass es halt so wenig Leute interessierte. So.
Hm. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert, kann man so sagen, oder?
Naja, also auf jeden Fall hatte ich mir das anders vorgestellt. Und als, dann weiß ich, dass wir, ich glaube, wir waren auch zusammen dann irgendwann mal auf der Session donnerstags ja. Und so. Und da war ja eigentlich immer ganz gut was los. Wobei ich jetzt sagen würde, dass jetzt mit Einlassstopp und so gestern so voll wie das jetzt ja. Ist, war das früher nicht, finde ich. Aber gibt's unterschiedliche Stimmen zu. Nur ich, wie gesagt, ich bin ja auch nur einmal im Jahr jetzt da. Und ich habe immer das Gefühl, da ist wirklich... Ja. Brummt der Bär.
Die härteste Jazzclub-Tür Deutschlands, Sven Marquardt, wird bald im Birdland ja. Wird er seine letzten Tage verbringen, seinen Ruhestand.
Es wird wirklich weiterhin viel getindert, auch im Jazzclub.
Ja?
Wirklich, ja.
Kann Love man wirklich, in the Air?
Es ist Love in the Air. Und das ist ja wirklich auch, wir hatten das schon mal, einfach perfekt zum Tindern. Ne? Also, weil man kann zuhören, muss aber ja. Nicht, kann auch mal was sagen. Am Anfang, also wir Session-Opener-Set, da ist es am vollsten so. Es wird natürlich viel gequatscht so. Und dagegen anspielen... Ist eine Herausforderung, aber ich empfinde das als dankbare Aufgabe. Halt, muss halt die ganze Zeit ballern.
Weil so viel Love in the Air ist.
Ja, genau, weil es Love in the Air ist. Und deswegen, es werden auch keine Balladen mehr gespielt. Alle Balladen rausgeschmissen ja. Und so. Auch eigentlich auf der Session später werden auch fast, wurde eine Ballade gestern gespielt und dann haben die Leute es auch gelassen. How Deep is the Ocean? Sehr, sehr langsam sollte das gespielt werden. Ich habe da nicht mitgemacht zu der Zeit so, aber ich habe gemerkt so, ja, eigentlich, nee, ich glaube, die Balladen sind nicht angebracht bei dieser Art von Session. Zu viel Krawall.
Es mal kurz ein paar Standards mit Love drin.
I love you.
What the thing called love?
What is this thing called love?
There's no greater love.
There's no greater
love. Love for sale. I love you.
Hab ich schon gesagt.
Wurde gestern
gespielt auch.
Okay.
Es gibt noch mehr.
My one and only love.
My one and only love.
Das Schöne ist, dass wir durch den Schnitt das Gefühl erzeugen, dass die einfach so rausballern, während wir in Wirklichkeit jetzt hier stundenlange Überlegungspausen rausschneiden.
Love for sale?
Habe ich schon gesagt. Mano, so viele sind es dann doch nicht. Naja gut, okay. Ja. Also die sollte man aber drauf haben.
Ja, How Deep is Your Love?
Ja, natürlich. Ja, auf der Vocal Session. Habe ich aber auch in Birdland schon gespielt, auf der Vocal Session.
Ja, How Deep is Your Love?
Ja.
Ja, ich habe gehört, Vocal Session wurde eingedämmt. Früher gab es, glaube ich, zweimal im Monat oder so. Und jetzt gibt es das, glaube ich, nur alle zwei Monate oder so.
Wirklich?
Ja, aber dafür gibt es auch sowas Ähnliches wie Two Song Tuesday jetzt in Birdland.
Ah.
Man kann mit seinem eigenen Song kommen und hat dann die Möglichkeit, dort zu spielen. Finde ich auch ein super Konzept, ehrlich gesagt.
Ja.
Wir haben das ja mal im Donau mitgemacht, beziehungsweise wir sind dem beigewohnt.
Ja.
Man muss ja wirklich sagen, da sieht man tolle Dinge.
Ja, auf jeden Fall. So eine Art Open Stage, ne? Und ja. Maximal zwei Stücke. Komisch eigentlich, jetzt mal kleinen Werbeblock hier, einfach wir machen ein bisschen Szene-Talk, investigative Stadtteilreporter. Es gibt jetzt wohl auch eine Session im Donau.
Ja, jeden Donnerstag.
Ab Februar.
Ja.
So, interessant aber, das dachte ich dann, dass das Donau bisher keine Session hatte. Aber ein Two-Song-Tuesday.
Das ist interessant. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Session zurückkommt. Es ist 2026, die Leute haben wieder Bock.
Ja?
Nee, ich wirklich. Gestern, als ich auch da mit dem älteren Herrn redete, der meinte, er hatte so ein bisschen Einblick in die Finanzen im Birdland. Der meinte, es ist der umsatzstärkste Abend.
Ja, natürlich.
Ja, es wird einfach Kasse gemacht und so. Die Leute kriegen halt günstig Live-Musik und so. Wo gibt's sowas noch?
Ja.
Die Session war lange verrucht irgendwie so ein bisschen in der Jazz-Szene. So als, da kann man natürlich nicht unbedingt die Musik machen, die man gerne machen würde und so. Und ich habe das Gefühl... Der Vibe ändert sich wieder so ein bisschen. Hin zum Publikum.
Okay, aber das heißt zwei Sachen. Das Publikum hat Bock auf Session.
Ja.
Und die Musikanten haben auch Bock auf Session, würdest du sagen.
Soweit ich das jetzt beurteilen kann.
Ja.
Ich kann jetzt hier keinen authentischen Szenereport machen.
Ja.
Aber ja, also ich finde es auch auf jeden Fall auffällig, dass so ein Ultra, also ich meine, das ist ja schon ein kredibler Laden, wie das Donau. Sehr nah an der Szene, sehr nah an so einem Idiom auch, würde ich sagen. Ich würde dem unterstellen, dass so ein Laden wie das Donau vor 5-6 Jahren gesagt hat, sowas wie Session ist jetzt vielleicht ist
uncool.
Jetzt, ist nicht unbedingt, hier ist das nicht der richtige Rahmen für, weil das ja als eher so ein bisschen konzertant eigentlich wahrgenommen werden soll und so. Und fand ich auch interessant, dass sie das jetzt machen. Finde ich aber super und ich werde auf jeden Fall hingehen. Ist ja nur ein Steinwurf
weit
von mir zu Hause entfernt.
Gibt's ja den guten alten Mike Krüger-Gag Der Lambert, der hat früher einen Steinwurf entfernt von mir gewohnt, dann ist er irgendwann weggezogen. Habe ich wohl zu oft getroffen. Absoluter Brüller.
Ja, gut.
ich stand nämlich mal quasi auf derselben Bühne mit Mike Krüger, weil vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja auf verschiedene Art und Weisen seit geraumer Zeit tätig im Hansa-Varieté in Hamburg, ein Varieté-Theater, und da war mal auch irgendwann vor vielen, vielen Jahren Mike Krüger mal als Moderator.
Echt?
Und ich erinnere mich, dass er diesen Gag gemacht hat, und das Interessante war, also das war quasi mal eine Gelegenheit für mich, Mike Krüger live zu sehen, von der Seite, so vom Bandstand, und man muss sagen, bei Mike Krüger lachen alle. Warum? Timing.
Gutes Timing.
Das ist das Geheimnis. Die Gags sind nicht besser als die von anderen Comedians oder so. Aber es ist einfach das Timing. Die Delivery, wie wir sagen. Die man natürlich auch im Jazzclub braucht. Ich war jetzt auch gerade wieder im Varieté, im Hansa Varieté, hab mir die Show von außen angeguckt. Und da läuft immer so ein Film am Anfang. So ein Schwarz-Weiß-Film, wo so ein bisschen die Geschichte des Hansas erzählt wird, des Hansa Varietés, Hansa Theaters. Und da gibt's dann so historische Aufnahmen. Und weißt du, wer da aufgetreten ist? Fiel mir jetzt auf. Die Weintraub Syncopators.
Ist es nicht?
Im Hansa-Varieté.
Ist es wahr, ja?
Ja. Das kam in diesem Video vor.
Okay, und jetzt müssen wir nochmal die Referenzfolge nennen, vielleicht. Welche ist
ja,
das? Wir haben uns mit den Weintraub Syncopators
auf jeden Fall
ausgiebig befasst.
Ja, da ging es um Jazz in der Weimarer Republik. Befasst,
genau.
Genau.
Aha. Hab ich mal kurz in deine Suchleiste reingespingst. Interessant, was da so zuletzt gehört wurde. Sage ich jetzt nicht.
Ja.
ich glaube, ich weiß auch warum.
Ja, okay. Schnitt. Okay. Der Rest ist aber eigentlich, muss man sagen, ist relativ...
Charlie Antonini, habe ich übrigens auch gesehen, die Doku.
Das war das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, als es um Klicks ging. Da habe ich dieses aufgerufen, hier, diese. Genau, und seitdem, ja gut, reden wir nicht drüber, was ich so suche, aber ja, das ergibt sich aus anderen Sachen.
Schnitt, gehen wir nochmal kurz auf die Folgen und sagen das kurz einmal. German Jazz
Origins. Der German Jazz Origins
1 und 2. German Jazz Origins 1 und 2. Aus dem März, Folge 103 und 104. Hört doch noch mal nach.
Genau, sehr, sehr gut. Übrigens.
Meerrettichsoße.
Meerrettich. Genau, reden wir gleich mal drüber, diese schöne Doku mit Charlie Antonioni. Aber nochmal zum Varieté, fiel mir noch ein, erstmal natürlich die Weintraub Syncopators, die kenne ich ja nur über dich. Weil über die war ich ja vorher, glaube ich, noch gar nicht gestoßen, bevor wir uns beschäftigten damit. Hört das nach, gerne. Hansa Varieté, Verzehrtheater.
Ja.
Das heißt... Kellnerrufschalter, Bedienung am Platz.
Ja, habe ich auch schon mal mitgemacht. Herrlich.
Ja, ist das nicht toll?
Ja.
Warum nicht mehr davon?
Ja, das hätte ich auch gerne im Jazzclub, ehrlich gesagt. Weil da stehst du ja stundenlang im Birdland an, bis du da dein Bier bekommst.
Aber gibt's das nicht? Ich habe gedacht, wenn, dann gibt es das doch im Jazzclub, oder?
Ja, also tatsächlich Zickzack hat das. Da hast du so eine Lampe auf dem Tisch und die kannst du umdrehen, dann ändert sich die Farbe und dann wissen die Bedienungen Bescheid und kommen vorbei.
Ja. Und auch, als wir mal in Athen in diesem Jazzclub waren, war das nicht auch Tischbedienung? Stimmt.
Ja, ja.
Also von Zeit zu Zeit gibt's das.
Das Blue Note in Athen.
Ja, also da möchte ich tatsächlich nochmal auch die Veranstaltenden darauf hinweisen, dass das ein absoluter Kassenschlager sein könnte.
Klar.
Wenn man Verzehr am Platz anbietet.
Ja, weißt du, was vor allem auch der Vorteil daran ist? Mehr Fokus auf die Musik. Weil nicht die ganze Zeit so eine Unruhe entsteht, die alle Leute irgendwo warten müssen, durch die Gegend laufen und aneinander vorbei müssen und so. Ist ja immer eng im Jazzclub auch.
Ist auch so. Und da arbeiten natürlich auch nur arbeitsscheue Studenten. Faules Pack. Die haben natürlich keinen Bock rumzulaufen, da soll man zur Bar gehen. Selber schuld. Verzehrter Atter, sehr gute Idee.
Ja, wäre ja auch gut.
Also, du hast eine Doku geguckt.
Naja, es war ja meine Hausaufgabe. Du hast dich ja auch durch die Hausaufgabe, die ich dir gestellt habe, durchgequält.
Genau.
Hier knackt es schon wieder.
Ja,
es ist wirklich wunderschön bei dir. Der Kaffee schmeckt gut. Der Stuhl ist ein wirklich entsetzlicher Stuhl.
Ja, es knackt. Alles quietscht und knackt. Genau, es gab eine Doku über das MPS-Label. MPS steht für Musikproduktion Schwarzwald und ist ein Label, was im Prinzip, er hat einen sehr guten deutschen Namen, Hans-Georg Brunner-Schwer. Hat in den 60er Jahren ein eigenes Schallplattenlabel gegründet. Erstmal so als Hobby, glaube ich. Ne? Also er war selber eigentlich tätig oder Besitzer, ich habe es nicht ganz verstanden, einer anderen, so einer Art, irgendeiner Produktionsstätte. Ich habe es gar nicht genau verstanden.
Für Uhren oder sowas?
Für Uhren, Schwarzwalduhren.
Ja.
Nee, Saba.
Saba?
Genau. Rundfunkgeräte.
Ah, okay.
Das heißt, so Empfangsgeräte, Antennen wahrscheinlich.
Deswegen hatte er quasi auch Zugang zu den genötigen Geräten, die man brauchte.
Und dann fing der an, weil der so gerne Musik mochte, seine eigene Musik aufzunehmen. Genau, ich hatte ja letztes Mal schon mal aufgerufen, ob mir jemand diese Doku zukommen lassen kann. Bisher niemand.
Ja.
Null Treffer.
Super, ihr macht wieder alles schön mit da draußen. Ja. Danke.
Und sehr gut, auch diese wirklich sehr, 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 sehr betagten Leute, die da so zu Wort kommen.
Ja, fand ich auch sehr sympathisch. Ja. Also vor allem Charlie Antonelli?
Antolini.
Antolini, der ist wirklich ein guter Charakter, also ein bayerischer Schlagzeuger, ne? Der dann
Charlie Antolini. Ich weiß noch genau, was die Frau Brunner Schwer da gekocht hat. Braten? Also, mit Kartoffeln und Meerrettichsoße.
Da wurde sich auf jeden Fall hart abgekultet, dass man irgendwie den amerikanischen Jazzmusikern auf jeden Fall gute deutsche Hausmannskost serviert hat und so. Das kannten sie alles nicht und dass man halt mehr Zeit hatte als in Amerika in den Studios, wo alles auf Effizienz getrimmt war schon und man in wenigen Stunden irgendwie dieses Album reinballern musste. Da hatte Brunner Schwer ganz andere Vorstellungen und meinte, hier, man muss eine gute Atmosphäre muss vorherrschen, ist die Natur,
Schwarzwald.
Der Schwarzwald und natürlich gutes, deftiges Essen.
Meerrettichsoße.
Meerrettichsoße, ich weiß es noch.
Das ist aber wirklich toll, weil man da sieht man jetzt aber mal in der Praxis, was eigentlich damit gemeint ist mit diesen Erzählungen. Das ist ja eine alte Jazzgeschichte, eigentlich recht früh. Ich glaube, so jemand wie Sidney Bechet war so einer der ersten, so in den 30ern. Schon so in Europa war, Duke Ellington auch früh auf Tour in Europa. Die Jazzmusiker mochten es in Europa immer gerne, weil es war ein bisschen, man war besser umsorgt.
Ja.
Scheinbar auch das Catering besser. Und das fand ich jetzt ein ganz gutes Beispiel in der Praxis, dass man sich so richtig vorstellen kann, okay, die werden da durchgepeitscht bei Verve Records oder was es da so gibt in Columbia in New York. Hier zack, zack, rein ins Studio, raus aus dem Studio. Aber nicht so beim Ehepaar Brunner Schwer im Schwarzwald, da kann man ganz gemütlich erstmal rein, Braten essen.
Ja, also tatsächlich auf dem Live-Markt merkt man es ja nach wie vor, dass es da lokale Unterschiede gibt, wenn du selbst innerhalb Europas in unterschiedlichen Ländern unterwegs bist. Ja. Da wirst du ja zum Beispiel in England anders behandelt als in Frankreich oder in Deutschland auch eigentlich recht gut. So, wir beschweren uns immer noch, aber man muss schon sagen, ist eigentlich immer noch ganz gut so die Behandlung in Deutschland.
Deutschland eigentlich ganz gut.
Ja, aber wir müssen uns ja auch nicht immer mit unten vergleichen, sondern wir müssen es ja mit ganz oben vergleichen. Ja. Deswegen Deutschland sollte eigentlich die Behandlung so gut sein wie
in der Schweiz.
In der Schweiz.
Und da ist der Schwarzwald gleich nebenan. Ja. Deswegen wahrscheinlich das gute Essen. So, ich sag dir mal, aber meine ekelhafteste Catering-Erfahrung, ich werde den Club nicht nennen. In letzter Zeit ekelhafteste Catering-Erfahrung.
War ich dabei?
Du warst nicht dabei. Ja. Das Catering wird ja meistens warm gehalten in so großen Aluminium-Schalen-Tabletts. Ja. Mhm. Also stellt euch mal diese Tabletts vor, wo man nimmt dann immer so diesen großen rechteckigen Deckel ab und legt den meistens auf ein anderes Aluminium-Blechteil. Ja. Und da gibt es auch immer einen Deckel zu viel und wohin damit und dann noch mit der Kelle. Also das gehört so ein bisschen dazu, das Catering-Ballett, sage ich mal. Aber
ja, wie regelst du dieses mit diesem großen Deckel? Wo tust du den hin?
Wenn
du
eigentlich auf einen anderen Deckel.
Ja, und dann wackelt er das immer.
Dann so wackelt rum. Und dann will jemand anders aber gerade noch an die Spätzle oder so.
Dass es da kein besseres Prinzip gibt, das habe ich mich immer gefragt. Was soll denn das? Das ist doch nicht zu Ende gedacht, die Idee.
Ja, nee, ist nicht zu Ende gedacht. Ja. Man bräuchte eigentlich so, kennst du diese, das gibt es manchmal beim Frühstücksbuffet, die öffnen so nach oben.
Ja, und dann bleiben sie oben.
Ja, ja. Und dann mit so einer leichten Dämpfung, wie diese Klodeckel, die so ganz langsam runterfahren.
Genau, das bräuchten wir.
Ja, genau. Ja. Das aber gibt es noch nicht.
Deutschland ist doch das Land der Ingenieure.
Eigentlich ja, das Land der Ingenieure. Ja, vielleicht kann da mal jemand ein Produkt bauen und das damit die
Clubs beliefern. Produkt gibt es ja, man muss ja nur dahin stellen. Ja,
genau. Es bleibt bei diesen Wackeldingern. Auf jeden Fall, ich öffnete dieses wackelige Blechding und dachte dann, lecker, scheint sich um ein Schlemmerfilet zu handeln. Weißt du, was ein Schlemmerfilet ist?
Na klar, das beste Schlemmerfilet ist natürlich von Iglo.
Genau, es handelt sich um so einen Weißfisch.
Bordelaise,
ist das die Soße?
Ja,
Crumbles, die Crumbles da oben drauf, ja?
Ja, Crumbles muss ja noch, aber ich glaube, das ist so eine helle Soße dann, ne?
Das war eher so ein bisschen so paprikaartige Farben, aber so eine Crumbeligkeit, orange-rot da oben drauf.
Ja, die Crumbeligkeit nehmen wir natürlich mal gerne mit, aber lieber weiße Soße.
Auf dem Schlemmerfilet. Ja. Da war alles voller dieser Schlemmerfilets, so in so gute Stücke.
Ja.
Ich nehme mir so ein Schlemmerfilet auf den Teller und denke, jetzt wird's lecker, richtig Bock auf ein Schlemmerfilet. Proteine, ne? Das ist ja auch gesund, Fisch, Omega-3.
Mhm. Da wirst du klug von.
Geh da mit meiner Gabel rein, du merkst schon, irgendwas im Widerstand stimmt nicht. Da hatte man da wirklich kennst du diese Tofu-Blöcke aus dem Supermarkt? Diese eingeschweißten Tofu-Blöcke?
Ja.
Da hatte quasi einfach jemand so einen Tofu-Block genommen, wahrscheinlich in den Backofen, da dieses Crumble-Zeug drauf gemacht, die Bordelaise, und das dann serviert. Und statt so einem leckeren Fisch, so ein Tofu-Block.
Ja, das ist frech, ne? Also ja. Ich meine, eigentlich müssen wir es natürlich unterstützen. Wir sind ja natürlich für ein vegetarisches Leben, aber du warst auf Fisch eingestellt.
Ich war auf Fisch eingestellt. Entschuldigung, mein Lieber. Man kann natürlich auch wahrscheinlich Sachen, die durchaus genießbar sind, mit Tofu kochen.
Ja.
Dann schneidet man den auf eine bestimmte Art, brät den scharf an, vielleicht ablöschen, lecker. Mhm. Irgendwas auch in so einer Pfanne, wo das gar nicht so groß auffällt.
Ja, kann man machen.
Ist okay.
Ja.
Aber so ein Block Tofu.
Einfach anstatt Fisch ist irgendwie
frech. Anstatt Fisch einfach diesen Block, diesen trockenen, seifigen, gummiartigen Tofu-Block und mir den auch noch, also diese Scharade, die da gespielt wird. Mir den, also quasi wie wenn so Soldaten so Tarnnetze überhaben, damit man sie nicht erkennt im Wald, wurde quasi diese Bordelaise-Schicht wie so ein Tarnnetz über den Tofu geworfen, um ihn als solchen unkenntlich zu machen, mir für einen Fisch zu verkaufen und da war er schon auf dem Teller.
Also, was hast du gemacht? Hast du aufgegessen?
Ich habe wirklich anstandshalber wahrscheinlich gute 25-30% davon gegessen. Okay, bitte jetzt alle, alle Lügner bitte schreiben, ist doch lecker, ist doch voll lecker. Ja, leg dir mal so einen warmen Tofu-Block auf den Teller und mümmel den mal weg, lieber Hörer. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand schmeckt. Also absolute Frechheit. Katastrophales Catering in einer deutschen Stadt, einem deutschen Club, der sonst durchaus glänzt in anderen Bereichen. Catering aber null. Da wünsche ich mir natürlich die Brunner Schwers dabei.
Ja.
Um da wieder die Überleitung.
Ah ja, stimmt, da waren wir eigentlich. Ja, also der größte Cat im Stall war ja Oskar Petersen.
Ja,
absolut. Da wird ja auch am meisten drüber geredet. So, ne? Da werden sie ja alle ganz emotional, wenn sie über Ed Thigpen, Ray Brown und Oskar Petersen reden, wie die halt vorbeikommen. Nicht miteinander kommunizieren konnten, aber über die Musik eine gemeinsame Sprache fanden. Mich hat natürlich sofort interessiert, wie geht denn das eigentlich? Oskar Petersen war zu der Zeit, das wird ja auch erwähnt, bei Verve unter Vertrag. Werden die da nicht hellhörig, wenn es dann auf einmal heißt so, ja, hier gibt's MPS. Die haben irgendwann auch die Aufnahmen selber rausgebracht unter dem Label MPS. Da muss es doch irgendwie Rechte Ärger geben. Und so habe ich dann sofort gedacht. Hab dann recherchiert.
Ah.
Und zwar, es gab sowieso Schwierigkeiten bei den Vertriebswegen nach Übersee. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. In den 60er Jahren noch. Es hat sich in den 70er Jahren verbessert. Aber deswegen sind die gleichen Aufnahmen, die bei MPS entstanden sind, auch in Amerika auf Verve erschienen. Und so konnten sie sich halt irgendwie einigen und haben sozusagen die Märkte aufgeteilt. Das heißt, die Sachen, die bei MPS in Europa erschienen sind, sind teilweise auch einfach dann mal unter anderem Namen, mal unter dem gleichen Namen, aber auch auf irgendwelchen Alben auf Verve in Amerika erschienen. Das heißt, du bekommst die gleichen Aufnahmen zweimal, wenn du suchst. Je nachdem, auf welches Label du mehr Bock hast. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Bock auf Verve.
Ja? Ja. Warum? MPS?
Ja,
deutsche Wertarbeit.
Ja, aber es ist doch, also ich finde das alles total schnucklig so, ne?
Ja.
Aber es ist schon auch so ein bisschen so.
Kultig-kultig?
Ja, kultig-kultig und ich meine.
Sommermärchen?
Ja, so, ich will es nicht immer sagen, weil ich weiß, du willst da sofort gegen an.
Nein.
Es hat für mich was leicht Deutschtümelndes.
Finde ich aber sowieso interessant, dass wir Deutschen, das ist ja kein Geheimnis, wir Deutschen ringen ja um unsere Identität, unsere kulturelle Identität, unseren Beitrag, auch unseren Beitrag zum Jazz. Da gibt's viele Verletzungen, da gibt's viele Eitelkeiten.
Ja.
Wer sind wir? Dann zum Beispiel, ja, haben wir auch schon mal drüber geredet, da wird der Krautrock irgendwie so, wird dann so aus der Schublade gezaubert. Aber guck mal, das ist doch deutsch und so.
Weil,
man ist nach wie vor so ein bisschen unsicher.
Was sind wir eigentlich?
Ja,
wo stehen wir kulturell? Genau. Was haben wir für einen Einfluss in der Welt auch? Das ist wichtig.
Das haben sich die Deutschen ja zu verschiedenen Zeiten über die Jahrhunderte auf verschiedene Art und Weisen gestellt.
Genau.
Wo ist unser Platz in der Welt?
Ja, genau.
Und man ist an irgendeinem Punkt ist man dazu übergegangen, das eher nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern so im kulturellen Bereich zu machen.
Ja.
Und da wird dann auch immer gesagt, und da sind auch in der Jazzmusik ist man da nicht ganz frei von.
Nee. Und es läuft dann tatsächlich ja auch dann über die Technik oft.
Genau, das ist so interessant, dass das unser deutscher Beitrag ist, dass sowohl die beiden Kapalken von Blue Note, Alfred Lion und Francis Wolff, dass die so gerne Jazz aufgenommen haben, als auch der Brunner Schwer.
So ist es, ja. Und in den 70er Jahren kommt dann ja ECM.
Genau, stimmt. ECM und dieses Studio in Ludwigs.
Ja, auch in Schwarzwald quasi, ne?
Ludwigsburg ist auch irgendwo bei Stuttgart, ne?
Ja.
Genau, also dass das so eine, dass man sich dann so ein bisschen drauf geeinigt hat, okay, die Deutschen nehmen dann lieber auf.
Genau, weil sie so präzise Technik haben.
Ja, das hat aber auch irgendwas. Das hat auch was mit Deutsch zu tun. Ne? Auch natürlich Leute wie dieser Frankfurter Musikproduzent, Frank Farian, Dieter Bohlen.
Ja, um die großen.
Giorgio Moroder, natürlich Italiener, aber.
Ist der nicht Österreich?
Ich glaube, der ist sowas wie Tyroler.
Ah.
Südtiroler oder sowas, das ist ja auch in Deutschland nach wie vor sehr populär, Südtiroler Musiker.
Ja, wir wollen jetzt keinen Podcast dafür empfehlen, wo man das alles mal nachhören kann.
Aber gibt es. Aber auch natürlich in München gewirkt. Ist das so ein bisschen unser deutsches, wo können wir uns darauf immer zurückziehen, dass wir das so toll aufnehmen?
Ja, offensichtlich müssen wir uns da irgendwie, also ja,
genau. Das ist die deutsche Erzählung.
Also finde ich ehrlich gesagt, genau, wenn es jetzt mit dieser in den Nullerjahren aufkommenden Krautrock-Identität, ich meine nicht den Krautrock an sich, sondern der Rezeption von Krautrock, die, wo ich das Gefühl hatte, in den Nullerjahren wurde das so ein bisschen herbeigezogen, um zu erklären, dass wir so eine großartige Kulturgeschichte haben, die dann letztlich im Techno mündet. Das war für mich so ein bisschen das Indie-Sommermärchen. Dann denke ich so, ja, dann doch lieber Technik. Also dann bin ich dann doch lieber Team Brunner Schwer, wo ich denke so, ja, okay, dann lass es darüber machen, weil das finde ich nachvollziehbar. Das sind ja wirklich tolle Geräte, die die Deutschen da hergestellt haben. Neumann und wie sie alle heißen. So.
Neumann.
Das sind ja Erfolgsgeschichten, die auf die man dann, wenn man denn muss, auch ein bisschen stolz sein kann.
Ja, Herrgott. Genau, wir freuen uns hier so rum, aber es ist ja doch Thema und es zahlt immer wieder ein auf dieses Narrativ, was wir jetzt oft bemerkt haben schon, die Deutschen und die Technik.
Ja.
Ich sag nur Kraftwerk.
Ah ja, genau.
Also, genau, und mündet in Techno, wie du ja sagst, so quasi diese ganze, die Deutschen, die dann irgendwie immer froh sind über ihre Technik. Karl-Heinz Stockhausen natürlich.
Ja.
Da findet man scheinbar seinen Platz.
Und natürlich über ihre Küche.
Ja, genau. Die Küche, deutsche Küche. Ja, eigentlich ja nicht so, aber finde ich gut, dass das die deutsche Küche dann da mal zumindest so ein bisschen aus ihrem Schattendasein rauskommt.
Ja.
Die deutsche Küche leidet natürlich sehr unter den Nachbarländern, dass man da quasi in Frankreich und Italien, da kann man ja viel schmackhafter kochen.
Ja. Naja, ich bin den Katalog da nochmal durchgegangen, um auch zu überprüfen, da sind schon ein paar Hochkaräter mit dabei. Ne? So ist es ja nicht. Ich habe das Gefühl aber zum Beispiel so, das was ja, also die fangen ja in den 60er Jahren an, da müsste der Hardbop ja eigentlich noch federführend gewesen sein in der Coolness zu der Zeit. Da haben die gar nicht so viel vorzuweisen.
Nee, wenn man die Doku guckt, da hat man auch das Gefühl, das ist so eine leicht andere Timeline, als es in Wirklichkeit war, ne?
Ja.
Weil genau, erstmal relativ viele Schlager-Releases, dann so Re-Releases von amerikanischen Sachen und dann ja auch erstmal Eugen Cicero.
Ja.
Haben wir schon mal drüber gesprochen in der Doku über Roger Cicero haben wir schon mal drüber gesprochen. In unserem Lieblingssegment LK Jazz spricht über Dokus.
Ja.
Auch wirklich absolut zu empfehlen, Rococo Jazz, ne? Diese Platte ist da entstanden. Im Schwarzwald von Eugen Cicero, wirklich völlig irre Musik.
Ja.
Dieser höchst virtuose Klassik-Jazz.
Und da hat auch der Antonelli da gespielt, ne? Mit Nils Henning Oersted.
Antolini.
Antolini.
Und der hat auch mal gesagt, ganz tolle Aufnahmen. Also nicht wie ich gespielt habe, aber die anderen. Die anderen.
Genau, aber dann gibt's tatsächlich so ein paar ganz gute Aufnahmen. Aber ich muss auch sagen, es gibt jetzt keine MPS-Aufnahme, die mir persönlich jetzt besonders
am Herzen liegt. Also genau, da fällt mir nämlich auch relativ wenig ein, so. Und da muss man dann ja schon sagen, das hat dann ECM ja dann noch den Vogel abgeschossen in der, sag ich mal, Wirkmächtigkeit der Internationalen und das, was diese ganzen Aufnahmen dann tatsächlich für einen Beitrag geleistet haben und für einen Einfluss auf die internationale Jazzszene. Da würde ich sagen, bei MPS hat das nicht ganz so vorweisen können. Wobei, ja gut, ja, und zumal, genau, die Aufnahmen, die, wie ich ja schon gesagt habe, Oskar Petersen, aber dadurch, dass es halt zeitgleich auch noch auf Verve irgendwie alles erscheint und so, hat es natürlich nicht so diese Eigenständigkeit und das Profil, so was du dann halt bei ECM mit Keith Jarrett und 74 Einspielungen natürlich und den vielen anderen Künstlern, die darauf dann wirklich ihre Karriere formen.
Ja, ich
mit dieser Ästhetik, also da hängt noch eine ganze eigene Ästhetik dran und so. Das hat MPS alles nicht so, ne? Das muss man schon sagen.
Ja, ich wollte da nochmal rein. Ich wollte mich damit nochmal beschäftigen, so ein bisschen wirklich mal mit diesen Aufnahmen aus diesem Studio, Oskar Petersen Plattenmatt, wirklich mal so hören, auch auf Sound und wie spielen die da. Habe ich noch nicht die Zeit gefunden für. Aber sagt uns doch auch mal gerne eure Lieblings-MPS-Aufnahme, würde mich dann doch sehr interessieren.
Ja. Ach so, übrigens nochmal zum Thema Catering. Also, was man ja einfach empfehlen könnte in solchem Fall, weil dieses Catering, dieser Tofu-Block, der kostet ja auch Geld.
Ja.
Du kannst ja einfach, das ist ja letztlich euer Geld, was da ausgegeben wird.
Ja.
Also, man kann ja einfach das Catering auch sparen, dachte ich. So kleiner Tipp an tourende Musiker. Man lässt das Catering einfach weg, hat der Veranstalter weniger Kosten, man muss nicht so eklige Tofu-Sachen essen, kann sich vielleicht noch eine Frikadelle beim Bäcker oder ein Brötchen holen und so. Dann hat man nicht die Schwierigkeit, dass da noch so Kosten auf einen zukommen, weil manchmal wird da ganz schön viel erhoben. Ich habe da so Insights gehört, so dass da was da manchmal abgerechnet wird für so ein bisschen Hummus und Falafelbällchen im Backstage. Ich möchte jetzt nicht sagen, was ich da genau mitbekommen habe, aber da wird manchmal auf wirklich Schindluder getrieben mit diesen Kosten. Deswegen einfach auf dem Rider raufschreiben, kein Catering. Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Kein Tofu, keine Kosten.
Wobei ich würde jetzt mal empfehlen, ich will dich da nicht ausbremsen in deinem Enthusiasmus, aber ich würde jetzt nicht quasi in vorauseilendem Gehorsam zum Club rennen und sagen, wir wollen übrigens kein Catering, sondern das würde ich die Verhandlungsprofis mal abklopfen lassen,
ja,
ob sich der Verdienst erhöht,
ja,
durch den Verzicht auf ein Catering.
Ja, oder ob man könnte ja auch irgendwie mal die Frage stellen, mussten denn so ein Falafel und Hummus 300 Euro kosten? Das kann man ja mal fragen. Also das könnte man dann ja bei der Abrechnung auch mal durchgehen und sagen, so, also geht das so mit rechten Dingen zu?
Naja, das Geld sitzt nicht so locker. Ja. Ich habe nur in Sachen Catering, ich muss sagen, so von außen, ich bin selber kein Booker, ne? Das heißt, ich booke die Konzerte nicht. Ich erlebe da als Konsument, als Catering-Konsument,
ja,
wirklich starke Gefälle. Also massivste Gefälle. Kann dir aber nicht sagen, inwiefern, ob ich jetzt zum Beispiel, ob der Club mit dem Tofu-Block, ob der Deal da besser war,
ja,
als der Club mit dem Super Catering,
ja,
mit der offenen Küche. Ich habe auch in gar nicht so lange her mal so ein Catering gehabt. Da war so im Club-Catering-Bereich so eine Art Showküche. Ja. Da war so ein gut gelaunter englischer Expat, der so vor sich hinkochte. Alles geht in die, es bleibt immer etwas übrig beim Catering, aber das ist, es gehört dazu. Und da weiß ich nicht, ob der Deal da schlechter war. Das kann ich nicht sagen. Gilt es abzuklopfen, liebe Buckende.
Ja. Nach wie vor bemerke ich auf jeden Fall die Butterkrise im deutschen Catering-Bereich.
Butterkrise?
Keine Butter. Ich habe das Gefühl, es wird wirklich, eigentlich an Butter wird gespart. Da merkt man, dass es bergab geht mit dem Mittelstand.
Die Butterkrise.
Einfach keine Butter im Backstage.
Es gab doch auch mal so irgendein journalistisches Format, wo immer gefragt wurde, was kostet ein Pfund Butter?
Ja, das werden, glaube ich, Politiker öfter gefragt.
Ah ja. Ja. Und dann kann man so Volksnähe suggerieren.
Naja, man kann auf jeden Fall dadurch nachweisen, dass man so ein paar Probleme, die Allgemeinbevölkerung vielleicht hat, auch nachvollziehen kann oder zumindest darüber informiert ist. Ja. Aber es ist billiger geworden, die Butter, jetzt wieder. Das kann ich schon mal berechnen.
Ja, frag mich mal, was ein Pfund Butter kostet.
Was kostet denn eigentlich so ein Pfund Butter heute?
Also das günstigste Angebot, das wäre bis zum 10.01. würde man bei Netto für 69 Cent einen Pfund Butter bekommen.
Ah, ja.
Aber im typischen Discounter-Supermarkt würde so die Eigenmarke würde so zwischen 99 Cent und 1,39 Euro kosten.
Das ist echt recht günstig. Das war schon mal deutlich mehr. Und kleiner Tipp an die Veranstalter. Ich würde immer erst die Butter hinlegen und dann irgendwie so einen Hummus.
Ja.
Denn Butter ist Grundausstattung.
Aber hier übrigens, ich mache hier parallel eine kleine Recherche. NDR berichtet, Butterpreise fallen, Bauernverband schlägt Alarm. 10.12.25.
Okay, ja.
Hier ist sogar guck mal hier, Verbraucherindexpreis für Butter in Deutschland.
Ja. Okay, also es ging jetzt wieder dieses Jahr deutlich runter. Ja, aber ja. Die Veranstalter hängen ja mal ein bisschen hinterher. Die haben sich das halt irgendwann angewöhnt.
Meinst du, dass es aus Kostengründen wird an der Butter gespart? Oder weil Butter nicht mehr zeitgemäß ist?
Vielleicht auch, so eine Mischung, ja.
Ja. Was ist mit der Butter?
Ja, ich bin für die Butter. Ist ja auch gut für die Haut, wissen wir von Jule Lobo.
Wirklich? Ist
ganz viel Butter.
Die schmiert sich mit Butter ein.
Ja, und isst das auch ganz viel so in Blöcken. Also so wie du dein Tofu da nicht reinmümmelst. Gut für die Haut.
Ja. Okay, würdest du empfehlen?
Ja.
Ja, ich habe mich das aber auch schon gefragt. Ich habe das auch schon bemerkt. Also mit Butter meinst du aber auch Butterersatzprodukte, sowas wie Margarine.
Nee, das meine ich natürlich nicht.
Das gibt's im Catering dann aber genauso selten?
Ja, das fasse ich nicht an.
Ach, okay, du bist Butterkonnoisseur.
Also, würdest du dir jetzt mit Ramen Brot schmieren oder was?
Ja. Echt? Also klar, da habe ich keine Berührungsängste.
Nee.
Rama. Bist du so erzogen worden, dass es immer hieß, Margarine, das ist für die...
Also was es ja jetzt gibt, ist dieser gesalzene Hybrid.
Ja.
Ja.
Wo so ein bisschen Sonnenblumenöl dabei ist, damit man es besser streichen kann.
Ja, genau. Es ist halt weicher und salzig und so. Ja. Und da können wir uns irgendwie drauf einlassen. Das finde ich in Ordnung.
Ja.
Aber ja, wenn ich wählen dürfte, immer...
Die pure Butter.
Die pure Butter, ja.
Ja, das Problem bei der Butter ist aber natürlich so ein Catering. Man hat ja auch hier heute die große Essensfolge. Ich hoffe, euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Es ist dann ja auch beim Catering oft so, dass zum Beispiel Käse- und Wurstwaren auf so großen Tellern gereicht werden, wo dann Klarsichtfolie drüber gespannt ist. Jetzt ist man natürlich hin und her gerissen zwischen, entferne ich die Klarsichtfolie, was aber dazu führt, dass der Käse oder die Wurst,
schwitzt.
Vor allen Dingen aber der Käse, nach kürzester Zeit so eine Mischung aus schwitzig oder so leicht angekrumpelt an den Enden ist. Und das ist ja nicht mehr lecker.
Nee, ist nicht
deswegen
lecker.
Muss dann doch diese Folie wieder drüber.
Ja.
Aber das ist dann wieder immer so ein bisschen datschig und unappetitlich, weil dann diese Folie da drauf liegt. Wie machen wir es jetzt mit der Butter? Butter offen, schmilzt. Schnell 3-4 Leute mit ihrem Messer bei gewesen, auch ein riesiger Matschberg.
Ey, aber jetzt mal ganz kurz. Ja. Ist es nicht einfach leichter, für jedes Mitglied da so ein Sandwich hinzustellen, was schon bereitet ist? Da muss da nicht jeder irgendwie anfangen zu schmieren. Auf diesem Sandwich ist natürlich Butter oder gerne auch Remoulade. Ja. Aber warum dieses Selbststreichen? Das kostet doch alles Zeit. Und ist doch am Ende genauso teuer, da die ganzen Produkte hinzustellen, von denen die Hälfte übrig bleibt. Man kann doch einfach Sandwiches dahinstellen.
Also ich verstehe dich wirklich nicht mehr. Also, weil es ist so eine absolute Hybris zwischen am liebsten gar kein Catering, mehr Geld verdienen. Ja. Dann soll es aber Butter sein. Ja. Und dann möchtest du aber die Sandwiches schon vorgeschmiert haben, wegen Zeit.
Ja. Okay. Also ich gebe hier mal die sinnvollsten Optionen raus. Okay. Also wir können uns auf gar kein Catering gerne einigen. Ja. Ja? Dann halt mehr Kohle und ich gebe euch allen dann ein bisschen mehr Geld. Dann geht ihr halt zum Bäcker und holt euch so ein Sandwich. Ja. So, dafür ist ja Zeit. So, aber wir haben keine Zeit fürs Broteschmieren. Okay. Dafür ist keine Zeit.
Also ich wollte dir anfangen, das anbieten, das sogenannte, wie heißt das, Butterfass? Oder also so ein Ding mit dem, ja, das da ist auch so eine Haube drauf. Wie heißt denn das? Da ist so die Butter drunter. Also so ein Tellerchen und da ist so eine Schale kopfüber, die machst du da drauf. Butterfass, heißt das so? Gibt es da nicht einen Namen für?
Also wie? Das musst du dir nochmal erklären.
Butterhaube? Buttergeschirr gebe ich jetzt mal ein in die Suchleiste, um es dir irgendwie deutlich zu machen. Ah, Butterdose ist das richtige Wort. Sowas meine ich. Hier.
Ja.
Eine Butterdose. Genau. Also da ist quasi so eine...
Und
ein Tablett und da drauf ist so eine Abdeckung für Butter. Also,
und wenn der Veranstalter Butter hinstellt, dann auch nicht zu viel Ausschnitt, weil das Wichtigste ist Butter und Salz. Mehr braucht man eigentlich nicht. Und Schwarzbrot natürlich, wissen wir von Gunter Gabriel. Eigentlich sollte man nichts anderes essen.
Ja.
Und dann muss der Veranstalter bitte darauf achten, bevor die Band kommt in den Backstage, ungefähr eine Stunde vorher die Butter aus dem Kühlschrank rauszunehmen, weil sonst ist sie zu hart.
Ja, genau, das ist nämlich das Problem mit Butter. Deswegen gibt es jetzt ja diese Streichzartbutter mit dem Sonnenblumenöl beigemengt.
Ja, die könnten wir dann wahlweise auch dahinstellen. Das würde ich sagen, ist zu akzeptieren.
Ich möchte dir noch ein Alternativangebot machen. Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber man kann da nicht oft genug drüber sprechen. Eine der großen Innovationen in Deutschland, im Land der Innovation, nicht nur auf technischer Seite, sondern auch im Bereich Frühstück. Ja. Nämlich das Butterbad.
Das Butterbad.
Du nimmst eine große Schüssel, die ist voll mit kaltem Wasser, was noch mit Eiswürfeln extra gekühlt wird.
Kennen wir aus manchen Hotels noch.
Und da sind kleine Butterstücke drin. Ja. Am liebsten so kleine, wie so Spritzgebäcke, so kleine Butterhütchen, wie sagt man, kleine...
Ja, das kannst du auch machen, aber ich finde, das ist Quatsch.
Am Catering ein Butterbad.
Ja, kannst du natürlich auch machen, aber es ist doch auch wieder Aufwand. Stell doch einfach einen Pfund Butter dahin, der nicht ganz hart ist. Ich meine, das ist doch so einfach. Dann kannst du,
Also ich wünsche mir ein Butterbad.
Schmiert euch ein Brotding setzt als Veranstalter.
Bitte ein Butterbad.
Nein, ich bin für einen Pfund Butter, der nicht ganz hart ist. Das ist echt recht einfach. Okay. Und dann nicht, du hast schon recht, diese Unterklarsichtfolie verpackten Aufschnitt, das sollte man eh alles nicht mehr essen. Wurst und diesen Kram und so. Lass das alles bleiben. Einfach nur Butter und Salz reicht. Und dann vielleicht ein paar Getränke und mehr gibt's nicht, weil es sowieso, man hat nicht viel Zeit, um jetzt da zu essen. Und dann kommt er nach dem Soundcheck sowieso ja schon wieder das Abendessen.
Ja.
Deswegen, man braucht da nicht so viel Catering. Braucht man gar nicht. Da wird jetzt gespart.
Also für dich kein Catering, für mich ein Butterbad.
Ja.
Übrigens, sehr interessant, es gibt Clubs, die haben so Frühstücks, ich wollte schon Terrine sagen, was meine ich denn? Wie nennt sich sowas? So Auslagen unter Glas.
Heißt das nicht Terrine?
Nee, Terrine ist, glaube ich, so eine Art Suppe. Ich meine, Wort für eine
Schwierig. Vitrine?
Vitrine, nicht Terrine, eine Vitrine. Die haben so ein Schlachthof Wiesbaden. Wiesbaden natürlich absolute Lieblingsstadt. Die haben so Vitrinen. Ihr Catering, wo man die so aufklappt und da kann man sich die Wurst rausnehmen. Auch die vegane Alternative.
Ja. Finde ich gut.
Finden wir gut. Schlachthof sowieso. Liebe Grüße. Was sagst du denn zu dem Phänomen, dass das Catering zu früh abgeräumt wird? Es ist natürlich oft so. Man spielt ein Konzert und denkt sich, vor dem Konzert ein bisschen aufgeregt, noch gar nicht so Hunger.
Und danach?
Auch in der Anspannung. Und danach haue ich aber nochmal richtig rein.
Ja.
Und dann ist Catering schon abgebaut.
Ja.
Weil natürlich die Clubbetreibenden Interesse daran haben, den Backstage-Bereich möglichst früh clean zu haben.
Wegen Feierabend.
Wegen Feierabend. Genau, und dann ist das weg. Grundkonflikt könnten wir sparen, wenn wir zum Beispiel deiner Regel folgen, einfach gar kein Catering.
Gar kein Catering.
Oder Sandwiches, musst du auch nicht so viel
rumräumen. Dann gibt es nämlich keine langen Gesichter.
Ja, aber Sandwiches mit so einem Bäckerbeutel reicht doch. Und dann muss auch nicht rumgeräumt werden. Dann krümelt sie halt ein bisschen. Aber ist doch egal.
Ja.
Also das ist doch viel leichter, letztlich alles aufzuräumen, als halt diese Berge an Tellern und Klarsichtfolie und diese Schwitzigkeit. Und dann muss das noch irgendwo abgewaschen werden, womöglich und so. Du musst alles wieder in irgendwie so eine große Edeka-Beutel rein und dann fragt sich der Veranstalter, wo tue ich denn eigentlich die Reste hin? Wahrscheinlich wird es auch weggeschmissen oder so. Wer isst denn das ganze Zeug dann? Diese angeschwitzten Käsereste, das isst doch dann keiner mehr.
Oder es gibt doch aber auch diese, habe ich selber noch nie getrunken, aber es gibt auch diese Flüssigmahlzeiten.
Raumfahrer.
Ja, das gibt's, aber da gab es auch so einen gewissen Boom für diese Trinkmahlzeiten. Vielleicht einfach im Catering einfach nur diese Trinkmahlzeiten.
Ja, habe ich noch nie ausprobiert, müsste ich testen.
Weil natürlich so eine Tour ist ja ein bisschen wie eine Raumfahrtmission.
Bisschen schon.
Ja.
Ach so, wo wir aber bei Tour waren, ne? Wir sprachen ja darüber, warum man sich die Stadt nicht anguckt.
Ja.
Und da ist mir ja nochmal klar geworden, das hat natürlich auch mit der Jahreszeit zu tun. Ich muss ja sagen, ich bin ja gerade nicht auf Tour und du auch nicht, aber Dezember war nochmal so ein Tourmonat. Ich sehe aber jetzt schon wieder bei den Kollegen im Internet, die touren ja schon wieder. Hier durch diese klirrende Kälte.
Wahnsinn.
Möchte man da sich die Stadt angucken?
Nein, das möchte man nicht.
Also das darf man auch wirklich nicht vergessen, wie elendig dieser Job ist.
Man muss dann auch wirklich ja sagen, wie unglaublich kalt meistens diese Backstage-Räume immer nach wie vor noch sind. Und auch die Clubs.
Ja,
furchtbar. Solange da noch keine Leute drin sind. Ich spiele ja öfter auch mal in Kirchen.
Ja.
Oh, es ist so kalt. Es ist so kalt.
Ja, was sagst du? Sollen wir vielleicht mal die Tourregeln besprechen?
Ja, können wir doch mal
machen. Ist das nicht lustig? Ja. Wir haben hier nämlich von Thor Harris die 21 Regeln, wie man sich auf Tour zu benehmen kann. Wer ist denn Thor Harris? Also Thor Harris.
Ich dachte, das wäre so aus diesem Umfeld von Swans und so. Ja, Schlagzeuger der Swans.
Ja, er war Perkussionist bei den Swans. Wir lieben die Swans.
Ja.
Könnt ihr nachhören in der Folge Der lärmende Schamane. Da waren wir auf dem Swans-Konzert.
Ja, herrlich war das.
Wunderschön. Und da haben wir jetzt 21 Tourregeln. Sind in Englisch. Ich lese mal Regel 1 vor.
Ja.
Don't complain, bitching, moaning, whining is tour cancer. If something is wrong, fix it or shut the fuck up, you fucking dick. God damn. Also das ist jetzt viel Gefluche, aber auf Deutsch ungefähr. Bitte nicht zicken, beschweren, jammern, quengeln. Das ist nämlich Tourkrebs.
Ja.
Wenn etwas falsch ist, mach's heil oder sei still.
Ja, also fühle ich natürlich, aber widerspricht natürlich so der gängigen zeitgenössischen Herangehensweise ans Miteinander, wo man irgendwie sagt, wir müssen unsere Bedürfnisse äußern, wir müssen über unsere Gefühle sprechen und solche Sachen. Das steht da dann so ein bisschen gegen an, würdest du nicht sagen?
Ne, ich würde sagen, über Gefühle sprechen, jetzt zu sagen, oh, das gefällt mir nicht gut, das ist ja vielleicht auch was anderes als bitching, moaning, whining.
Ja.
Aber man muss natürlich sagen, so eine Tour, das ist natürlich wie so ein brodelndes Reagenzglas. Da sind ein paar Leute auf engstem Raum und da ist jedes Gefühl ist Multiplikator ohne Ende. Ja. Das heißt, wenn da einer schlechte Laune hat, kriegt das jeder mit.
Ja, es überträgt sich irgendwie.
Ja. Ne? Also und man kann ja nicht kommunizieren, wissen wir von, wie hieß er nochmal, Watzlawick oder so?
Nein.
Schulz von Thun. Ja. Das heißt, wenn da einer die ganze Zeit ein Kniesewettergesicht hat, reicht das schon. Also das heißt, auf Tour, du hast mal gesagt, Gefühle haben Schweigepflicht.
Das ist nicht ganz richtig.
Ja, ist nicht ganz richtig, aber was damit gemeint ist, ist ja, bitte seid euch bewusst, eure schlechte Laune multipliziert sich und ich muss auch sagen, je älter ich werde, umso weniger Toleranz habe ich eigentlich dafür.
Ja.
Also für Befindlichkeiten. Es ist Arbeit, verhaltet euch professionell und wir sind keine Freunde auf Tour, sondern wir sind eine Arbeitsgemeinschaft. Und wenn da einer die ganze Zeit schlechte Laune hat oder sich die ganze Zeit beschwert, bitte nicht.
Aber auch unter guten Freunden würde man sich das ja mal sagen. Pass auf, mach hier nicht die ganze Zeit so schlechte Stimmung.
Genau.
Das würde man ja auch unter Freunden sagen.
Genau, nur in einer Freundschaft, in einer sozialen Beziehung, die eigentlich jetzt erstmal bedingungslos ist, wo man nicht jetzt wirtschaftlich voneinander abhängt oder so, oder zusammen arbeitet, ist das ja auch was anderes. Da kann man ja sagen, du, das ist mir gerade zu viel. Ich möchte jetzt nicht mit dir in die Kneipe gehen, weil du so schlechte Laune hast.
Ja.
Oder können wir mal drüber reden, bevor wir in die Kneipe gehen. Auf Tour geht das nicht. Du arbeitest zusammen und da wird auch oft so Privates mit Beruflichem verwechselt. Das ist mein Eindruck.
Genau. Ich finde trotzdem okay, wenn man kann schon einen Weg finden, aber das ist ein schmaler Grat, auch auf Tour über seine aktuelle Befindlichkeit zu reden. Aber man muss natürlich irgendwie einen Weg finden, der nicht so auf die allgemeine Stimmung drückt. Und das ist nicht so leicht, aber ich glaube daran, dass es schon geht. Aber genau, wenn man merkt, dass es nicht so richtig klappt, dann würde ich auch eher empfehlen, einen anderen Rahmen dafür zu finden. Ja. Also genau, auch so Therapiesitzungen auf Tour, so, also da sind ja auch oft keine Professionellen, die dich da beraten, so, ne? Muss man auch so sehen. Also das sollte man diese Situation auch nicht für missbrauchen. Also, sondern wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt, sollte man vielleicht lieber sich mit Leuten dazu befassen, die sich da wirklich auch gut auskennen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich jetzt nicht dagegen aussprechen, dass man mit Freunden auch schwerere Themen irgendwie mal besprechen kann.
Wie gesagt, wir sind ja keine Freunde auf Tour. Wir arbeiten zusammen.
Ja, weiß ich nicht. So rigoros möchte ich das auch nicht sagen. Ich habe jetzt meine Mitmusiker nie nach reiner Professionalität ausgewählt, sondern immer schon nach Leuten, mit denen ich auch irgendwie gerne rumhänge, zu denen ich ein freundschaftliches Empfinden habe. So. Also deswegen weiß ich es nicht genau. Aber es gibt da natürlich unterschiedliche Zusammenstellungen und trotzdem gelten da die gleichen Regeln. Es muss trotzdem darauf Acht gegeben werden, dass halt hier ein Arbeitskontext gewahrt werden muss.
Ja. Wahrscheinlich gibt es auch nachher noch eine Regel, die irgendwie so mit gegenseitigem Respekt zu tun hat oder sowas. Aber was professionell heißt ja auch verhalte ich professionell. zum Beispiel im Sinne von respektvoll deinen Kollegen gegenüber. Also wenn man jetzt richtig dicke Freunde ist, dann würde man ja auch sagen, ach, das ist hier mein Freundeskreis, die kennen das, wenn ich mal schlecht drauf bin.
Ja.
Oder wenn mir was nicht passt, dann kann ich mich irgendwie auch daneben benehmen.
Ja, ja, stimmt.
Ist vielleicht auf Tour nicht so.
Ja.
Und was nicht heißt, wenn ich zum Beispiel sage, das Catering passt mir nicht,
ja,
dann sage ich, wir müssen mal drüber reden mit dem Catering. Es gibt jeden Tag Tofu à la Bordelaise,
ja,
wir müssen was machen. Dann wird das besprochen, dann wird eine Lösung gefunden.
Ja.
Aber jetzt die ganze Zeit schimpfen, bitchin', moanin', whining, weil mir die Bordelaise nicht geschmeckt hat, nicht angebracht.
Man kann ja generell sagen, es ist einfach für den Arbeitsalltag, ja, auf Tour, es ist wahnsinnig hilfreich, wenn alle sich anstrengen, gute Laune, ja, zu verbreiten.
Das gute
ist
Laune.
Halt einfach so.
Und wenn, genau, wenn Emotionalität vor allen Dingen positiv ist und negative Emotionalität möglichst konstruktiv und professionell gehandhabt wird. So viel dazu. Oder fällt dir noch was ein?
Nö, ich möchte jetzt
nämlich endlich auf Regel 2. Eigentlich möchte ich Regel 2 übergehen, weil das ist mir jetzt hier schon zu Penela-mäßig, aber dann kannst du vielleicht kurz kommentieren.
Naja, ich meine, es betrifft uns beide ja nicht. If you fart, claim it. Also wenn es hochkommt, furzen wir beide ja in der Summe 2-mal im Jahr.
Also
ja. Also deswegen, und das ist dann nicht auf Tour. Deswegen, also
genau,
uns passiert also das natürlich
flatuliert
nicht.
Wird in meinem Fall zumindest wirklich äußerst selten.
Ja.
Also das sind Großereignisse, wenn das mal passiert.
Ja, und ich würde es auch immer zugeben, klar.
Natürlich. Also, genau. Regel Nummer 3. Gehen wir gleich weiter. Sonst müssen wir nämlich dieses Explicit-Zeichen an den Podcast machen. Wenn wir zu lange über Pupsen reden.
Ja, ja.
Also.
Don't lose shit. Everybody loses shit. Don't fucking do it, asshole. Okay, wie verstehst du das? Ich verstehe das ja so, du sollst deine Fassung nicht verlieren, aber du, es ist ja einfach wörtlich gemeint, ja?
Ich meine, verlier bitte nichts.
Ja.
Achte bitte auf Tour darauf, dass du deine Sachen beieinander hast.
Ja, okay.
Weil das nervt. Ich kenne das von Tourmanagenden,
ja,
dass die gerne so Idiotenrunden drehen.
Ja.
Und dann findet sich immer noch was.
Ja, mache ich auch immer Idiotenrunde.
Ja, noch eine Jacke hier, ja, noch ein, ja, was weiß ich, ein Schminkspiegel,
ja,
Föhn, iPad, Ladegeräte, so genau, da Schlüsselbund, was weiß ich, was man so. Genau. Also man tut, glaube ich, allen und sich selber einen Gefallen, wenn man seine Sachen ein bisschen beieinander hat, einfach weil das nervt. Ich war neulich, das war nicht auf Tour, ich war in einem Zusammenhang, da hatte eine Person ihr Portemonnaie verlegt.
Ja.
Absolutes Beileid für das verlorene Portemonnaie. Es nervt aber natürlich.
Ja.
Wenn eine Person die ganze Zeit, was ist mein Portemonnaie, was ist mein Portemonnaie? Wo hast du es zuletzt gesehen? Hast du auch richtig geguckt? Hast du auch in allen Taschen geguckt? Ist es in deinem Rucksack? So, es nervt.
Es nervt, ja.
Also auch das ist auch Teil von Professionalität, seine Sachen beieinander zu halten. Ansonsten, wie heißen die? iTags, AirTags.
Ja.
Also so Peilsender. Gibt es mittlerweile alles, könnte man machen. Aber wenn man was auf Tour verliert, bei mir das Ladegerät. Muss ich sagen, mea culpa. Das ist bei Zeiten mal liegen geblieben, deswegen auch gerne Spare-Ladegerät dabei, damit man nicht auch alle verrückt werden, Ladegerät werden, Ladegerät. Genau. Ah, was, ja, verlierst du so auf Tour?
Nichts. Ich verliere wirklich nichts auf Tour.
Ja.
Ich habe einmal einen Schlafsack verloren. Das war aber zu der Zeit, als ich ihn noch brauchte. Okay. Nein, aber ich erinnere mich auch an eine Fahrt, die wir antreten mussten von Berlin nach London mit dem Bus.
Ja.
Wir hatten, ich glaube, uns auch in London dann getroffen, weil du da auch gespielt hast.
Nein. Ich saß mit dem Bus.
Du saßt mit dem Bus?
Ja, von Berlin gestartet? Ja,
von Berlin gestartet.
Ah,
und das ist gut für die Geschichte, weil jetzt, auch wenn wir es anonymisieren, ist das jetzt schon mal sicher, dass ich nicht meinen Ausweis in Berlin vergessen
habe. Nein, du warst es nicht.
Ja, genau. Ein Bandmitglied bemerkte ungefähr auf der Höhe Hannover, dass der Ausweis, den man natürlich braucht.
Ich glaube, es war noch nicht ganz Hannover, aber schon.
Doch, es war eine Stunde aus Berlin raus.
Es war aber Hannover.
Okay.
Ja, ja. Und genau, man brauchte einen Reisepass zu der, ja, Zeit. Ging das nicht mit Perso? Später ging das dann ja mit, ja, Perso, aber jetzt geht es wieder nur mit Reisepass. Da ging es auch nur mit Reisepass. Ja. Und den hat er im Kopierer liegen lassen oder in seinem Drucker. So.
Ja.
Und das bemerkte er dann auf der Höhe Hannover und der ganze Bulli musste umdrehen. Und genau, die gesamte Anreise verzögerte sich damit irgendwie um 6 Stunden oder so wegen einem blöden Ausweis.
Ja. Ja,
da war richtig gute Stimmung.
Da war, genau, da ist die Stimmung schlecht. Ja. Deswegen Sachen beieinander halten und so.
Ja.
Du hast ja zum Beispiel auch dieses, irgendwann bei dir ging das los, dass du immer so wie so ein Kleinkind so ein Busbeutel mit dir führtest. Bis heute. So ein Täschchen. Herrenhandtäschchen.
Ja.
Genau, da hast du auch immer deine Sachen drin. Das hat ja einen Sinn.
Ja, ja.
Weil du verlierst ja nicht so oft Sachen.
Nö.
Genau.
Das Wichtigste ist einfach am Körper.
Genau, sehr. Also empfehlen wir hier diese kleinen Beutelchen.
Ja.
Ja,
diese,
du machst es vor. Der Lambert macht es vor.
Diese Dealerbeutel.
Ja, genau.
Ja.
Haben wir da noch was zu sagen? Einfach auf die Sachen aufpassen.
Ja, genau. Also würdest du denn sagen, dass Musiker vielleicht auf Tour auch nachlässiger sind als im normalen Leben und dann halt so, wenn sie zum Beispiel ein Tourmanagement haben, auch dann davon ausgehen, dass der wird sich schon kümmern, diese Person wird sich schon kümmern?
Mag sein, ich würde es aber nicht empfehlen. Ich halte es wirklich,
Also ehrlich gesagt, die Leute, die ich so kenne, die auf Tour viele Sachen verlieren, die verlieren auch im Alltag.
Okay, sagen. Alles klar.
Aber man muss auch sagen, der Mensch ist nicht dafür gemacht, immer seinen kompletten Hausstand von A nach B zu tragen. Also weil das ist ja eine eigene Art von Organisationsfähigkeit, die wirklich verlangt wird.
Ja.
Das gibt's ja manchmal, ich sehe manchmal so Reels, wo so Leute sagen, alles, was ich besitze, passt in einen Rucksack. So, das ist ja auch so ein, dieser Minimalismus ist ja auch durchaus ein, so ein Lifestyle. Das ist nicht was für jeden. Ja. Also es macht schon Sinn, dass man so seine Sachen beisammen hat in einem Haushalt zum Beispiel. Also, keine Ahnung, Kinder haben Schlüsselketten, Brustbeutel. Es gibt diese Kontrollchecks, habe ich mein Telefon. Also, kennst du das, so diesen
komischen,
diesen, wo ist mein Handy, wo ist mein Schlüsselgriff, den auch viele Leute permanent machen. Ja. Und die Leute, die zum Beispiel ihren Schlüssel permanent verlieren, das ist dann auch immer frei nach Marie Kondo, da hat der Schlüssel kein Zuhause. Mein Schlüssel ist tatsächlich immer rechts vorne in der Hosentasche.
Aber Marie Kondo ist doch, du sollst dich von dem trennen, was dich nicht glücklich macht. Vielleicht macht der Schlüssel einfach dich nicht glücklich. Und es ist so ein Zeichen dafür, dass du ausziehen musst.
Da gibt es keinen Spark of Joy. Ja. Das kann sein. Also das beobachte ich. Also das ist, glaube ich, ein eigener Modus, den man auch lernen muss. Ich muss sagen, ich bin schon auch ein bisschen so unterwegs. Also ich habe tatsächlich Ersatz-Ladegeräte. Ja. Ich habe so einen kleinen Kulturbeutel, der immer gepackt ist. Ich packe nicht vor der Tour irgendwie meine Zahnpasta aus meinem Badezimmer in so eine Kulturtasche, sondern ich habe eine, die ist immer gepackt.
Ja.
Damit da nicht irgendwie Scheiße passiert zum Beispiel. Das ist dann alles doppelt, also bestimmte Pflegeprodukte.
Ja.
Und ich habe so Sachen wie Ersatz-Kopfhörerstöpsel, Nähzeug oder sowas sind in so einem kleinen Etui, die habe ich irgendwie dabei, falls irgendwie...
Nähzeug hast du dabei?
Ich habe Nähzeug. Ja,
wenn. Noch Pflaster?
Pflaster habe ich theoretisch, glaube ich, auch. Ja. Also so, naja, so einfach, du hast ja auch Ersatzseiten für deinen Bass, keine Ahnung, so Sachen, die einem verloren gehen. Hm? Und dann, man kann ruhig auch mal mit irgendwie sowas wie einem Karabinerhaken oder einem Schlüsselband arbeiten oder sowas. Das macht schon Sinn.
Ja.
Also, oder ich habe so Wäschesäcke.
Ja, habe ich auch.
Genau, also so die günstigste Variante von so einem Compression Bag.
Ja.
Also so im Amazon 5er Pack. Aber einfach, um ein bisschen so eine leichte Ordnung zu haben. Weil wenn das alles irgendwie rumfliegt, auch ein großer Tipp von mir, eher einen zu großen Koffer.
Na klar.
Weil tatsächlich ist es geiler, wenn man die Sachen nicht jeden Tag so komplett reinstopfen muss. Irgendwie so einen Koffer aufklappt und da ist Platz. Ah, okay, schon viel zu lang das Don't-Lose-Shit-Segment. Also wir gehen mal weiter. Oder hast du da noch was zu, bevor ich mich in Rage rede mit dem Don't-Lose-Shit?
Nö.
Okay, nächste Regel. Don't fuck anyone in the band. There are tons of people to fuck who are not in this band. Dumb ass.
So, da würde ich mich jetzt gerne, also weiß ich, da kann ich nichts zu sagen.
Ja?
Mich der Typ für. Und kommt mir auf, weiß ich nicht. Will ich glaube ich auch nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, der da irgendwelche Regeln formulieren sollte. Keine Ahnung.
Kenne ich mich aber nicht. Ist natürlich wieder so ein bisschen so, ist natürlich wieder so diese Vermischung aus privatem und beruflich. Man kennt es dann ja auch, dass, also diese Geschichten, dass dann nach einer Trennung ist die Frage, geht die Band weiter?
Ja, genau. Aber andererseits beruhen ja auch Bands manchmal darauf, dass da ein Pärchen
gibt's auch.
Genau. John und Yoko spielt halt.
Genau, wenn du halt aber, John und Yoko ist aber das perfekte Beispiel, wo jemand von außen in die Band dann so rein dringt, wobei Yoko ist nicht in der Band. Nee, also was gibt es denn da für Beispiele? Keine Ahnung. Es gibt Bands, die auf Paaren beruhen. Also zum Beispiel diese Pomplamoose-Band von dem Patreon-Gründer.
Jack Conte.
Ja, das ist, glaube ich, ein Pärchen, was dann gesagt hat, wir machen jetzt eine Band.
Ja.
Er geht auch, ich habe drüber nachgedacht, ich habe, glaube ich, nie in einer Band gespielt mit einem Pärchen.
Ja.
Du?
Ja.
Okay.
Ja.
Also, da gibt es, also, ja, aber ist ja auch selbsterklärend, ne?
Ja.
Machen wir mal Regel 5.
Ja, genau. Also, keine Ahnung, ich würde auch sagen, kann gut gehen, kann schlecht gehen. Also, dass man das generell nicht machen sollte, weiß ich nicht. Also generell mal gefragt, heutzutage, wo lernst du dich kennen?
Im Beruf.
Im Beruf, so. Das machen andere auch so.
Ja.
Und jetzt können wir nicht anfangen zu sagen, ja, das sollte man nicht machen. Also ich bin da eigentlich gegen. Dann müssen ja am Ende alle nur online daten und so. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn Leute sich auch irgendwie im echten Leben noch begegnen und treffen und auch daten können. Also ich weiß nicht, ich möchte da eigentlich kein Verbot aussprechen. Ich bin gegen diese Regel.
Ja, also ich gebe nur zu bedenken, dass natürlich also so eine Beziehungsdynamik, also hier geht es ja nur um Fuck, also um Intimitäten jeder Art, aber man kennt das ja von diesem tollen Format, das Sommerhaus der Stars auf RTL. Ja. Da sind ja immer Promis mit ihren Partnern im Sommerhaus. Manchmal sind die Partner von den Promis selber Promis.
Ja.
Manchmal sind es aber auch keine Promis, sondern einfach, also die sind prominent, weil es die Partner von den, von den Promis sind. Und da ist wirklich, wenn man dieses Format schaut, das ist halt sehr interessant, dass ja da immer sehr oft clasht diese Beziehungsdynamik untereinander mit dieser professionellen Dynamik.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Gefahr, in einer Band? Also ehrlich gesagt, unter uns, es nerven ja schon oft die Partner der Kollegen von außen, die dann
also,
zum Konzert
kommen. Aber dann können wir sagen, ja, also es ist generell nicht gut, toxische Beziehungen zu führen, weil damit nervst du sowieso alle in deinem Umfeld. Wenn du damit dann auch noch eine Band hast, dann ist es natürlich nervig.
Ja.
So, aber wenn du in der Lage bist, irgendwie nett miteinander umzugehen und eine Beziehung auf irgendeine Art zu führen, innerhalb auch einer Band, so, dann würde ich jetzt irgendwie nicht sagen, das sollte man nicht machen, keine Ahnung.
Kann man?
Leute sollen halt nur lernen, nett miteinander zu sein und irgendwie respektvoll miteinander umgehen. Also das scheint ja dann eher das Problem zu sein, oder?
Mhm.
Aber das sollte ja erlernbar sein. Also ich glaube an die Menschen.
Okay, alles klar. Gut, dann machen wir das so. Regel Nummer 6. Erinnere dich an den Namen des Soundmanns. Er wird einen besseren Job machen.
Ja.
Klassische Unternehmensführungsgeschichte, ne?
Haben wir auch schon mal, glaube ich, genau diesen Vorschlag so formuliert. Ehrlich gesagt, ich versuche das auch immer und natürlich passiert es mir trotzdem, dass ich hin und wieder auf den Soundmann treffe und ich genau weiß, wir kennen uns eigentlich, ich habe schon mal nach deinem Namen gefragt, ich habe ihn vergessen und so.
Ja.
Aber das Erste, was ich mache und so, mache ich, hey, wir kennen uns noch da und daher, ich weiß noch genau, war cool und so, wie heißt du nochmal? So,
genau.
Das funktioniert ehrlich gesagt auch, dass man einfach sich wiedererkennt und dann, sag ich nochmal, Namen vergewissert. Am allerbesten ne Boss-Move ist, du weißt den Namen noch, ist natürlich einmal. Die Leute lieben das und haben sofort mehr Bock zu arbeiten und fühlen sich gesehen und so. Was sie auch werden. Also es ist einfach, ja, es ist ein guter Tipp, sollte jeder beherzigen.
Mhm. Finde ich eigentlich interessanter als auf Tour. Da gilt das natürlich auch. Ich meine, es geht ja eher um die freundliche Ansprache. So, hallo, ich bin der und der, handschütteln, hallo sagen. Ich finde es dann bei meinen Theaterarbeiten, da finde ich es eigentlich noch pikanter, weil da arbeitest du ja über so ein paar Wochen mit Leuten zusammen. Und wenn man da am Anfang einmal verpasst hat, den Namen der Kostümhospitanz sich zu merken, und dann ist nach einer Woche wird es dann auch wieder so ein bisschen peinlich.
Ah,
wie heißt du nochmal? Und so, kennst du das, so diese Situation? Deswegen ja, also.
Neulich habe ich einen Soundtechniker, den hatte ich, als wir damals bei Vibusch gespielt hatten, da hatten wir ihn, glaube ich, nur einmal mit dabei. Adam hieß der. Und ich habe ihn wieder getroffen beim Reeperbahn-Festival und ich hatte seinen Namen noch und habe ihn gleich angesprochen. So, hey, du bist doch Adam.
Schöne Grüße, absolute Top-Fachkraft.
Ja.
Sehr gut.
Ja, konnte ich mich gerne erinnern.
Ja.
Hat er sich auch gefreut. Ich mich auch. Gut. Kann man gleich irgendwie andocken.
Perfekt. Ja. Ich habe übrigens eine Regel übernommen. If you feel like shit all the time, drink less beer at the gig. You will play better and feel better. What are you, a child? Some have the endurance for self-abuse, most don't. Also auf Deutsch ungefähr, trink nicht so viel, du wirst dich besser fühlen und besser spielen. Du bist auch kein Baby, was die ganze Zeit Bier trinken muss.
Also ja, da ich ja jetzt keinen Alkohol seit März trinke, will ich jetzt auch nicht in diese Rolle kommen, desjenigen, der da sofort das alles unterschreibt und sagt so, wie gut das alles ist und so, weil das nervt die Leute in meinem Umfeld ja manchmal auch. Deswegen sage ich dazu jetzt erstmal nichts. Tu es doch.
Ja, ich finde auch, also klar, das ist natürlich so ein bisschen, ich glaube, Konzerte sind auch so, das ist auch eine gefährliche Mischung, weil Leute im Publikum trinken, weil das deren Freizeitveranstaltung ist. Die gehen ja auf Konzerte, um sich locker zu machen. Es wird getrunken. Im Catering-Bereichen steht alles voller Alkohol. Es gibt oft Leute, die irgendwie zumindest nach dem Gig so dann, also man fängt dann plötzlich an so, selbst wenn man vor oder während des Gigs nicht trinkt, dann nach Konzerten irgendwie so Feierabendbiere zu trinken und so. Finde ich jetzt auch alles völlig in Ordnung. Nur Regel 1, wenn man jetzt die ganze Zeit schlecht drauf ist, und denkt, oh, das ist ja alles so anstrengend hier auf Tour. Könnte es vielleicht daran liegen, dass man sich jeden Abend ultra einen reinstellt? Mal überlegen, ob es vielleicht auch, ob sein muss. Weil man kommt dann doch, also man muss, die Erfahrung hat ja gezeigt, wenn man jetzt nicht so viel oder vielleicht sogar gar nicht trinkt, man schläft besser, kommt besser aus dem Bett, ist ein bisschen leistungsfähiger.
Mhm.
Andere Sachen sind vielleicht nicht so spaßig, aber nur so genau.
Genau, also man zahlt einen Preis.
If you feel like shit, genau.
Trink der nächste Tag,
lässt
es dich fühlen,
zahlst
einen Preis. Aber natürlich ist es, ich verstehe das Problem, es gibt ja auch dieses Belohnungsprinzip nach einem Konzert und so. Aber ja, was soll ich dazu sagen?
Ja.
Man kann da auch an Alternativen zu finden. Aber ich möchte das eigentlich nicht sagen, weil es nervt die Leute.
Ja, es ist auch ein bisschen, die Regel ist ja auch, if you feel like shit, so genau, dann vielleicht mal da ansetzen. Also dann liegt es auch vielleicht nicht an irgendwas anderem, sondern dann liegt es vielleicht auch daran, dass man einfach jeden Tag besoffen ist.
Ja.
Gut, Regel 7 zahlt da auch ein, eat oranges. Cures Constipation and Prevents Colds.
Ja, okay, genau.
Also das ist, da sind jetzt beim Ernährungsthema.
Ehrlich gesagt hängt das ja mit dem Punkt davor zusammen. Also das, der Zusammenhang wird hier nicht getan, aber ich glaube schon, dass wenn du auch weniger säufst oder gar nicht säufst, du weniger krank wirst. Das Ganze wird befördert, wenn du auch deine Vitamine isst, ist ja klar. Und dadurch hast du nicht dieses Problem, wenn einer krank ist auf Tour, ist es relativ wahrscheinlich, dass er jemanden ansteckt und so. Das ist ein riesengroßes Problem. Wenn man da so ein bisschen mehr Awareness für hätte, in so Tourzusammenhängen, wäre das schon gut für den Arbeitsalltag.
Ja.
Das glaube ich auch.
Also gute Ernährung. Ja, ist ja, hat sich aber auch so ein bisschen etabliert, ne, dass dann immer so heißt keine Süßigkeiten noch im Catering und Entsafter und so. Das sind ja schon auch so, also du bist natürlich ganz gegen Catering, aber das sind
naja, so Sachen, Ingwer können wir da noch hinstellen. Ingwer und Butter.
Steht auch meistens da. Ja. Ingwer, Butter, genau. So ein bisschen Gesundheit. Auch ich sehe das auch viel auf Tour. Dann wird da mit diesen, wie heißen diese kleinen Gesundheitsshots? Aus der Apotheke wird dann da gearbeitet.
Ja, das sind doch Ingwer-Shots, oder nicht?
Ich meine nicht Ingwer-Shots, ich meine diese, ich will Moltophil sagen, das ist aber für Wände.
Ja.
Otomol, so mit sowas wird dann da gearbeitet und so. Ja, ja, also.
Genau. Wir hatten mit Decker die Tourregel, wir durften nichts bei der Tanke kaufen, es sei denn, es gab Ingwer-Shots, dann mussten wir sie kaufen.
Okay.
Und wenn es unterschiedliche Auswahl von Ingwer-Shots gab, mussten wir die auch kaufen.
Gut.
Und ich weiß nicht, ob das so gesund war für den Magen, aber es wurde auf jeden Fall viel Ingwer-Shots
gemacht. Ja, ich habe so eine Faszination entwickelt für Danny Run. Das ist auch aus dem Schwarzwald so ein Ausdauerathlet, der immer so durch den Schwarzwald läuft. Ja. Und dabei aber halt nicht so, wie wir das kennen, so David Goggins-mäßig immer so total vergrämt und verhärtet ist, sondern wahnsinnig gut gelaunt.
Ja.
Immer so 300 Kilometer durch den Schnee läuft, oberkörperfrei und sagt, das ist super Wetter, ich habe hier nur eine Mütze auf.
Ah, den hast du mir mal gezeigt, ja.
Und der, ich mache den jetzt in Bayerisch nach, der redet eigentlich so ein Badensisch. Und der gönnt sich jeden Tag eine Zündkerze. Und da kocht er sich selber irgendwie so, alles was scharf ist, ein.
Ah.
So eine sogenannte Zündkerze. Und ich merke, also da habe ich Gefallen dran. Ich bin auch kurz davor, mir selber eine Zündkerze zu kochen.
Ja.
Also. Ja. Weiter geht's.
Jetzt wird's schon wieder so.
Ja, masturbate, where and when, be creative, you're an artist, right?
Aber ja, Regel klar. Nummer 9. Warum nicht, wenn Druck besteht?
Ja. Los. Regel 9. If you can't carry your suitcase 3 blocks, it's too goddamn big. Also zu großes Gepäck, nervt. Ja, wie gesagt, ich habe lieber den Koffer ein bisschen größer, damit der Platz hat. Aber der hat auch Rollen. Ich weiß irgendwie nicht so genau, aus welcher Zeit das kommt. Also habe ich jetzt selten erlebt, dass die Leute mit ihrem Gepäck so rumzicken.
Was meinst du damit?
Ja, hast du das mal irgendwie erlebt, dass Leute gesagt haben, oh, mein Koffer ist so schwer, ich kann den nicht tragen?
Das habe ich schon mal erlebt und das geht natürlich nicht. Also natürlich musst du deinen Koffer tragen.
Ja, also aber das muss doch irgendwie klar sein.
Ja.
Also
niemand anders sollte deinen privaten Kram durch die Gegend schleppen müssen. Das finde ich auch, ja.
Regel Nummer 10. Respect public space in the van. Don't clutter, you fuck. Also Müll weg.
Müll muss weg und wir haben eine klare Trennung.
Genau.
Es gibt nämlich eine klare räumliche Aufteilung im Wagen, nämlich die Fahrgastzelle.
Ist für Fahrgäste.
Und den Kofferraum.
Der ist für Koffer.
Ja, da sollte man nicht irgendwie anfangen, in der Fahrgastzelle Koffer zu platzieren.
Richtig.
Und andersrum natürlich. Wobei da doch auch niemand auf die Idee kommt, sich mal in den Kofferraum zu setzen. Das würde dann ja für einen Ausgleich sorgen. Aber nein, es funktioniert nicht, weil es nur in die eine Richtung dieser Fehler gemacht wird. Und das heißt, das geht auf die Kosten der Fahrgäste.
Richtig. Ja. Na, leider Rucksäcke, Grauzone.
Rucksack ja auch nicht auf irgendwelche Sitze rauf.
Übrigens auch im Backstage-Bereich.
Bitte,
das ist wirklich eine absolute
Gestern hat jemand in Birdland, seine Gitarre auf die wenigen Sitze, die man da hat, um irgendwie mal kurz zur Ruhe zu kommen.
Quer drüber oder was?
Quer drüber gelegt.
Über 3 Sitze.
Ja, es sind ja zwei Doppelsitze, so, aber.
Im Backstage.
Ja, im Backstage. Einmal seine 10.000 Euro Akustikgitarre dahin
gelegt.
Ich könnte durchdrehen.
Bitte nicht 10.000 Euro Akustikgitarren mit zur Session nehmen.
Ja.
Wenn das auf Kosten der Sitzgelegenheiten geht.
Ja. Nee,
nicht gut. Also genau, wobei Bus einmüllen, da bin ich auch nicht der Beste drin, das in den Griff zu kriegen. Auch bei mir schon gerne gibt es da eine kleine Armada an so leeren Getränkebehältnissen um mich
herum. Kinderschokolade, Papier,
ja,
Schokobons.
Schokobons, ja. Also das ist, muss ich sagen, da bin ich nicht der Beste drin.
Ja.
Muss ich auch sagen, in meiner kindlichen Renitenz empfinde ich dann auch fast als spießig, wenn dann allzu sehr darauf hingewiesen wird, dass der Bus doch sauber sein muss. Aber das ist so meine verkretzte Kinderseele.
Mhm. Verstehe ich aber.
Ja.
Also überhaupt, dass jemand dich ermahnt, irgendwie sauber zu sein und so. Das erinnert uns an düstere Zeiten.
Ja. Hast du da noch was zu?
Nee. Okay. Aber klar, der Bus muss sauber sein, ist ja klar. Ich halte es ja so, dass mein Auto, ich habe ja das Lambert-Mobil, ist ja von außen besonders dreckig.
Ja.
Das finde ich auch okay.
Ja,
wobei du mich ja auch schon dazu gezwungen hast,
das
in die Waschanlage zu bringen.
Also ich weiß nicht, ob dir das zu privat ist, aber in meinen Augen war das dein Auto wirklich auch in einem desaströsen Zustand, was Sauberkeit angeht.
Da wuchs so Moos
aus. Ja, und dann sind wir tatsächlich, glaube ich, es war im Saarland mal
zu dritt. In Freiburg
sind wir mal zu dritt in die Autowaschanlage.
Ja, das war eine schöne Gemeinschaftsaktion.
Und auch das macht ja wirklich Spaß in diesen, ich bin ja selber kein Autobesitzer, in diesen Autoreinigungsanlagen, damit selber mit diesem Staubsauger.
Ja.
Und da gibt es ja die tollsten kleinen Staubsauger, mit denen man da in jede Ecke reinkommt.
Ja, das war ja absolutes Mecker des Carwashings
eigentlich. Ist ja klar.
In Freiburg.
In Freiburg. Ja. Also, genau. Regel Nummer 11. If you borrow something, return it. Not fucked up. Also, wenn du was ausleihst, bitte zurückgeben und nicht in einem schlechten Zustand.
Mhm.
Gilt allgemein.
Gilt allgemein, ja.
Hast du da irgendeine Anekdote zu?
Ja, du hast mir neulich mal ein T-Shirt nach 3 Jahren zurückgegeben.
Ja, ne, 3 Jahre waren es eigentlich nicht, aber lange.
Ja.
Aber gut, dass ich es überhaupt zurückgegeben habe.
Ja, fand ich super. Ich hatte es schon vergessen.
Es war auch, ehrlich gesagt, es war ein T-Shirt vom Discounter, war jetzt kein...
Ja, es war nicht mein Lieblings-Chili Peppers-T-Shirt.
Nee, also, aber das hat mich auch immer angeguckt.
Ja.
Ey, überhaupt Sachen zurückgeben, finde ich auch. Ich bin nicht auch nicht der Beste drin. Ich bin aber auch so doof und leih Leuten Sachen aus, wo ich ganz genau weiß, das kriege ich nie wieder. Und dann dieses Nachtelefonieren und so. Ich bin eigentlich, glaube ich, komplett gegen Laien mittlerweile.
Fast. Ja, ich tue mich da auch schwer mit. War auch immer schon so. Weil dann habe ich es ja nicht mehr.
Ja.
Weil selbst bei Büchern, die ich schon gelesen habe.
Ja.
Also das gibt ja dann auch die Haltung, ja, du hast es ja gelesen, es ist in dir drin, du kannst es weitergeben und so. Aber wenn es ein Buch ist, was mir irgendwie Spaß gemacht hat, dann will ich es auch immer nicht so gerne hier.
Ich habe Noten, die weiß ich, wo das die andere Leute haben. Und ich habe ja auch Instrumente, so die sind verteilt über Privathaushalte anderer Leute. Aber gut, das ist jetzt, also ich gelobe hier im Podcast offiziell, wenn ich irgendwas finde, was ich ausgeliehen habe, wo ich davon ausgehe, dass jemand das vergessen haben könnte, dass ich das habe, da werde ich mich jetzt mal kurzfristig melden, falls ich über so einen Gegenstand stolpere.
Aber wenn ich meinen Jazzclub eröffne, dann würdest du schon mal deinen Kontrabass leihen, oder?
Ich würde da, ehrlich gesagt, dann, genau in solchen Situationen, dafür dann dazu tendieren, dich zu überreden, ein bisschen Budget zu investieren und einfach einen Kontrabass für diesen Jazzclub zu besorgen.
Ja, einmal jetzt, komm, einmal für die Session, einmal.
Einmal und nächste Woche wieder.
Ja.
Und dann die Woche drauf auch. Ja. Und am Wochenende, dann ist Mittwochssession, am Freitag spielt dann aber diese Band, die brauchen auch einen Kontrabass.
Hey, aber es ist doch gut für dich, wenn dann, komm ja irgendwann, weil sich Larry Grenadier und so vorbei, ist ja gut für dich, wenn auf deinem Bass Larry Grenadier gespielt hat.
Ja, also gut. Ich habe auch noch einen Kontrabass, der ist aber auch gerade zum Beispiel nicht bei mir. Schöne Grüße, you know who you are.
Ah ja, okay, interessant. Ja, nee, nicht machen.
Okay.
Klaviere lassen sich zum Glück nicht so gut verleihen.
Ja. So.
Wobei ich auch mein E-Piano ist auch verliehen. An die Nachbarn, die hören diesen Podcast, glaube ich, nicht.
Oh gut. Ich mache mal Regel 12. Do not let the promoter dick you or talk you out of the guarantee. If there were not enough people there, it's their fault.
Okay.
Das ist jetzt natürlich Wasser auf die Lambertschen Mühlen.
Ja, wer ist verantwortlich für die Promo?
Genau.
Das ist aber also so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil mittlerweile haben wir uns darauf geeinigt, der Künstler muss über Social Media die Promo machen und ist damit eigentlich offensichtlich jetzt verantwortlich für alle und kann immer accountable gehalten werden für alles.
Genau.
Deswegen, da haben wir uns eine dumme Position gebracht als Künstler und das ist offensichtlich jetzt so der Swag. Ja, aber der scheint aus einer Zeit zu kommen, wo das noch zur Debatte stand.
Beziehungsweise am Abend selber, ne? Also ich geht mir gerade so auf, ich glaube, das müsste so aus den 80ern, 90ern sein, hier diese Tourregeln. Da wurde dann am Abend selber, hieß es dann. Das kenne ich aber auch noch, auch aus kleineren Zusammenhängen und auch aus vergangenen Zeiten, dass dann am Abend selber heißt, es waren irgendwie nur 5 Zahlende da. Wir haben ja gesagt, ihr kriegt 100 Euro, aber das können wir euch nicht zahlen. Da wird dann am Abend selber rausgeredet. Wir haben da oft schon drüber gesprochen, dass ja gerne im Vorfeld, also dass eigentlich mittlerweile heutzutage vorm Gig aus der Garantie rausgeredet wird. Nämlich, wenn es dann vorher heißt, oh, können wir das noch?
Ja, genau.
Und das und können wir nicht lieber absagen? Also ja, ist viel zu gesagt worden.
Ist viel zu gesagt worden und wir wollen ja auch nicht immer irgendwie so schlechte Laune verbreiten.
Ja.
Eigentlich lieben wir ja unsere Veranstalter.
Ja.
Und so, aber ein bisschen plakatieren wäre schon mal ganz gut.
Ja.
Könntet ihr schon mal machen.
Genau.
Soll funktionieren wieder. Die Leute gucken wieder auf Plakate.
Ja, könnte sein. Ja. Ich mache mal Regel 13. Driver pick the music. Der Fahrer sucht die Musik aus.
Ja, also ich war gerade auf einer Tour. Da war die Regel 13 sehr wichtig für den Fahrer.
Ja, finde ich auch okay. Also klar, wer fährt, darf die Musik aussuchen. Es gibt einen kleinen Hack in so Sprintern, weiß wahrscheinlich jeder, aber meistens in den Soundeinstellungen. Die haben ja manchmal dann auch so Boxen hinten, vorne und sowas.
Ja.
Da kann man dann meistens zum Beispiel die Boxen hinten im Auto wegdrehen.
Ja.
So, dass man in einem Sprinter auch eine Ruhezone einrichten kann. Wenn man hinten sitzt, ist die Musik leiser als vorne.
Ja.
Ganz praktisch.
Mittlerweile gibt es ja bei Spotify dieses Tool, dass du dich einfach in die Playlist einhacken kannst.
Ja.
Und dann kannst du selber von deinem Account da irgendwie auch mal was reinschleifen und so. Aber trotzdem eigentlich, ja, es ist schon okay, wenn der Fahrer darüber entscheidet, in welcher Form Musik gehört wird und welche Musik gehört wird, weil er muss sich nun mal am meisten konzentrieren und er wird schon am besten wissen, was da am besten für ihn funktioniert. Und wenn es dann halt Taxi-Lautstärke sein muss die ganze Zeit, dann muss die Band da eben durch. So, also.
Ja, es ist auch so ein bisschen, man merkt hier auch wieder, es ist aus einer anderen Zeit. Da gab es dann einfach dieses eine Unterhaltungsding. Ich hatte übrigens auch zwischendurch, ich weiß nicht, ob das hatte ich jetzt länger nicht gesehen. Es gab mal eine Zeit, da gab es im Tourbus auch gerne mal so einen Fernseher.
Mhm.
Kannst du dich daran erinnern?
Also, für hinten,
mich,
ne?
Ja, ich kann mich erinnern, dass eine Zeit lang, ich weiß nicht mehr, was das war, Tour Alarm oder Highway Tiger oder irgendwie so ein, dass eine Zeit lang in Tourbussen gerne PlayStation gespielt oder DVDs geguckt wurden.
Ja.
ist wieder so ein bisschen zurückgegangen. Ich meine jetzt auch nicht Nightliner, ne? Ich meine Sprinter. Ja,
Sprinter, aber finde ich ehrlich gesagt gut, weil ist gegen den gegen das Teambuilding. Also so Leute, die irgendwie anfangen, auf einmal zu daddeln.
Ja.
Also
lieber ja, dann daddelt man ja zusammen. Also wenigstens, also weil ich ja, bemerke ich eigentlich
gegen die Gruppe.
Ich bemerke eigentlich auf Tour ganz, ganz stark das Phänomen, dass eigentlich heutzutage Laptop, iPad, Smartphone, Noise-Canceling-Kopfhörer, man sitzt auch wirklich oft im Bus und irgendwie 6 Leute haben irgendwie Stöpsel drin und ja, beschäftigen sich alleine.
Ja, also finde ich irgendwie auch okay. Ich finde, es sollte erlaubt sein, dass man sich so zurückzieht und jeder irgendwie so sein Ding macht. Ich finde, es gibt diese 3 Optionen.
Ja.
Also, du ziehst dich zurück, so, pass auf, ich mache jetzt gerade mein Ding, muss vielleicht einen Podcast schneiden oder so.
Ja.
Dann natürlich dozieren, sabbeln, aber interessante Themen wählen, die alle unterhalten und möglichst viele Leute dazu animieren, ihre Stöpsel rauszunehmen, weil sie denken, sie verpassen womöglich gerade hier die heiße Konversation. Das finde ich auch sehr wichtig und auch gut für den Team-Spirit eigentlich. Ja. Und die dritte ist halt so passiv gar nichts machen. Also, das finde ich auch okay. Also, und das finde ich sogar eigentlich besser als Stöpsel.
Echt?
Ja. Oh. Ja, weil eigentlich, dann bist du dann doch immer mit dabei, kriegst irgendwie mit, ja, was besprochen wurde und so. Es ist, ich find's so für den Vibe auf Tour irgendwie auch, es ist auch irgendwie, die Autofahrt ist wichtig. Auch diese Langeweile zusammen zu erfahren und so ist irgendwie schon cool.
Ja, also bin ich tatsächlich irgendwie nicht so richtig dabei, weil Regel Nummer 1, glaube ich, da haben wir ja wirklich gesprochen über so diesen Schmelztiegel-Tour, so dieser enge Raum.
Ja.
Und der auch Stress erzeugen kann. Also, und ich finde es eigentlich super, dass man sich heutzutage tatsächlich mit Noise Cancelling und so Bildschirmen und auch Arbeiten unterwegs, man kann sich seinen privaten Space auf Tour holen.
Ja, kannst du dir ja auch machen. Habe ich ja mit eingeschlossen. Du darfst das machen. Was ich aber nicht gut finde, ist, wenn 2 auf einmal anfangen, dann so ihr Ding zu machen mit einem Videospiel. Das finde ich nicht gut.
Ja.
Also das ist, grenzt sich so ab gegenüber der Gruppe und man, die machen dann auf einmal so innerhalb dieses engen Konstrukts Tourbus dann so ihr eigenes Ding und ich finde es nicht gut für die Dynamik.
Gefällt du mir. Bist aber auch kein Daddler, ne? Weil es ist so ein bisschen mit diesen Videospielen so, das ist ja auch durchaus, auch kann das ein soziales Happening sein, da kann der Rest ja zugucken und dann kann man die Controller durchtauschen. Wie gesagt, gab es lang nicht mehr. Aber so zusammen Videospiele spielen in der Gruppe, ja, warum nicht?
Nein, bin ich dagegen.
Ja, ich bin, genau, wir kommen ja von Driver Picks and Music. Ich finde das alles okay. Ich bin natürlich auch gerne mal dabei, den ganzen Bus zu unterhalten. Du ja auch wahrscheinlich.
Ja, ja, klar. Also darum sollte es eigentlich
live
gehen.
Mit Live-Podcast. Aber ich muss auch sagen, was ja ganz interessant ist auf Tour, ne?
Ja.
Je länger man zusammen auf Tour ist, umso weniger wird gesabbelt. Das ist ja wirklich eine goldene Regel. Also ich muss tatsächlich, ich merke es immer wieder, wenn ich so im Bus sitze mit Leuten, die ich neu kennenlerne. So, es sei denn, wenn es so von Anfang an ein bisschen stockt. Es wird mehr geredet, als wenn man seit Jahren im selben Bus sitzt.
Ja.
Man hat dann doch viele Gespräche schon geführt, was auch gut ist.
Ja.
Wie so ein altes Ehepaar, was dann so nebeneinander sitzt.
Ich weiß nicht.
Und nee, stimmt.
Weiß ich nicht, ob ich die Ansicht teile, aber ich finde es trotzdem immer, habe ich ja schon gesagt, wichtig, dass gesabbelt wird. Man muss doziert werden.
Okay.
Muss sich gegenseitig unterhalten werden. Das stachelt auch an. Das ist gut für die Musik, für die Energie am Abend auf der Bühne auch, wenn man gemeinsam so Themen durchgearbeitet hat.
Ich habe übrigens zuletzt gute Erfahrungen gemacht, gerade für uns Podcaster. Auf der Eisenbahntour habe ich im Bus öfter mal gesagt, wir wollen im Podcast über das und das reden. Was fällt euch denn dazu ein? Da habe ich so ein bisschen zum Beispiel Bandkollegen auch mal redaktionell rangezogen.
Ja, genau. Das ist auch
gute Möglichkeit. Ja. Also auch Tipp für euch.
Man muss sowieso ja das private Umfeld abklopfen. Aber es ist weniger geworden. Am Anfang hatten die Leute, als wir damit angefangen haben, immer noch Angst, dass sie dann zu sehr vorkommen und so.
Ja.
Es ist weniger geworden. Also es ist, weil wir, glaube ich, auch weniger so
höre ich verschiedene Sachen. Also ich höre auch, dass nach wie vor, dass mir Leute Sachen sagen und sagen, aber erzähl das mal bitte nicht im Podcast.
Ach so, ja.
Also das höre ich schon auch doch öfters.
Aber müssen sich Leute keine Sorgen machen. Ja. Eigentlich, immer wenn es brenzlig wird, wir haben dann ganz
gutes Gefühl. Wird
anonymisiert.
Ja.
So.
Ja. Und sonst rausgeschnitten.
Ja.
Also.
Deswegen her mit dem Material.
Genau.
Alle Stories.
Regel Nummer 14. One Navigator only, usually sitting shotgun, everyone else shut the fuck up.
Ja,
ja gut, wir leben in Zeiten der Navigationssysteme.
Ja. Die Sache ist klar.
Ist außer Sondersituation im Tourbus, Stau.
Ja.
Es gibt einen Stau, es wird irgendwie angezeigt, da ist Stau. Plötzlich holen alle ihre Telefone raus mit Google Maps und Apple und Stauwarn.de und so. Und dann sind dann plötzlich alle wieder kleine Verkehrsminister und erzählen, oh, können wir nicht hier raus? Also ich würde hier und dann über die Landstraße. Ja. Kennst du die Situation?
Ja.
Da also plötzlich Omnikompetenz im Bus.
Ja, ja. Also ehrlich gesagt, da vertraue ich dann, wenn Luca am Steuer sitzt, ja, immer ihm.
Ja.
Luca hat immer recht, weil der hat ja auch so das Ding so, ich habe das System gehackt und so. Ja. Er weiß ganz genau, wann Google nicht mehr funktioniert.
Ja, dann, ich habe das Gefühl, bei so einem Stau ist das wie bei einer Supermarktkasse. Du stellst dich ja eher an die falsche an.
Ja.
Ne? Aber klar, das ist aus alten Zeiten.
Ja.
Kannst du dich nur an den Falk-Routenplaner erinnern?
Den Routenplaner?
Den Falk-Routenplaner. Das war so ein
Online-Portal. Ja, ja.
Da konnte man so ausdrucken, da stand da so 200 Meter geradeaus auf Edmund-Sievers-Allee abbiegen. 500 Meter auf Sechslingspforte.
Ja.
Und dann, das war wie so eine Schnitzeljagd.
Ja.
Und dann A7 Ausfahrt Hannover. Und wenn man dann
also hat Google Maps ja früher auch funktioniert, da hat man sich das zu Hause ausgedruckt.
Ja, man hat, genau, ja, du hattest immer eine Liste. Ja,
eine Liste, genau.
Und da, also keine Karte, das ja heißt immer, wenn du eine Abzweigung verpasst hast, warst du verloren.
Das ist verloren, genau.
Genau.
Ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber ich bin in den Nullerjahren noch getourt mit der Ansage, ach, wir spielen in Stuttgart, dann fahren wir irgendwie über die Autobahnausschilderung nach Stuttgart und dann fragen wir uns durch.
Ja.
Also, und dann wurde mehrfach angehalten, irgendwelche Leute angequatscht und so und viel kommuniziert mit den, ja, Leuten und so. Also, auch gänzlich ohne Karte einfach Deutschlandtouren gemacht.
Ja.
Musste man halt ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Völlig richtig. 15, ja?
Ja.
Soundcheck is for checking sounds. Shut the fuck up while everyone else is checking. Ja.
Mhm.
Fühle ich, finde ich auch gut.
Ja.
Wenn man...
Ich bin schuldig. Ich daddel halt gerne, weil ich irgendwie das Instrument kennenlernen möchte und so. Und dann spiele ich oft recht viel. Auch nutze diese Zeiten, wo andere vielleicht auch ihre Ruhe bräuchten und so, um dieses jeden Tag andere Instrument irgendwie mir eigen zu machen. Deswegen, da erkläre ich mich schuldig.
Ja, also mich nervt daran, wenn jetzt jemand daddelt auf der Bühne, weiß ich nicht, checkt der gerade noch oder daddelt er einfach. Und ich will nicht immer in der Situation sein, gerade wenn man so maulfaule Tontechniker hat oder sowas, die nicht so richtig sagen, was sie jetzt bräuchten, das nicht gut moderieren, dann irgendwie selber zu fragen, bist du jetzt fertig oder sowas. Und ich habe eigentlich auch Bock, wenn ich selber Sound checke, dass mir da nicht reingedaddelt wird. Ich brauche nicht so viel Zeit. Ich gehe dann auch eher mal raus und bitte dann aber auch manchmal darum, kann ich mal kurz hier was einstellen?
Ja.
Gib mir mal bitte 5 Minuten, dann geht's schneller. Also, das wäre meine Position dazu.
Don't wander off, let someone know where you are.
Ja.
Okay, das ist sinnvoll.
Ja.
Natürlich, wenn jemand gerade, wenn Soundcheck ansteht zum Beispiel, dann nicht da ist, sondern irgendwo eingeschlafen ist. Kann passieren. Nur natürlich muss man auch respektieren, dass es so einen Drang gibt bei einem jeden Bandmitglied so auf Freiheit.
Ja.
So. Und hin und wieder mal irgendwie in so einem Konstrukt, wo man sowieso die ganze Zeit zusammen ist, irgendwann mal so bei sich zu sein, ohne halt jemanden Rechenschaft abzulegen. Ich habe das zum Beispiel, also extremes Gegenbeispiel, ein Freund von mir hat gerade bei so einer Netflix-Produktion mitgemacht und der erzählte, dass wenn man da auch nur mal kurz innerhalb des Drehs vor die Tür gegangen ist, dann irgendwie 4 Leute irgendwie durch in ihr Funkgerät hat, gerade vor die Tür gegangen, und dass man halt dann die ganze Zeit kontrolliert wird. So. Und das ist ja so ein Gefühl kann auf Tour auch entstehen. So.
Ja.
Und dass man sich da dem manchmal so ein bisschen entziehen möchte, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Trotzdem hält es natürlich den Betrieb auch auf.
Ja.
Die Leute werden wahnsinnig, wenn irgendwie du gebraucht wirst und du nicht da bist, ist ja klar.
Ja. Also mittlerweile hat sich geändert, weil es gibt mittlerweile Telefone, die sollten natürlich auch Akku haben.
Ja, man wundert sich ja in Deutschland trotzdem immer wieder, wie wenig Empfang es dann in Clubs gibt oder auch überall in Deutschland.
Ja, und man wundert sich dann doch oft, dass und auch gerade je größer die Reisegruppe, dass dann einfach Leute, wenn man sie gerade braucht, plötzlich dann doch nicht da sind. Es ist erstaunlich, dass diese Regel durchaus Sinn macht. Wie gesagt, es ist, wie gesagt, in Zeiten von Mobiltelefonen ein bisschen einfacher. Und da kommt auch die hohe Kunst des Tourmanagements ins Spiel.
Ja.
Da ist der Tourmanager so richtig gefragt, nämlich so die Abläufe. Zu sagen, da ist der Soundcheck, jetzt bitte dahin, jetzt bitte das, jetzt zum Essen, dass man nicht immer alle sucht. Gute Regel.
Ja.
Ja, 17, clean up after yourself, what are you, a goddamn toddler? Also man soll aufräumen.
Ja. Was heißt das genau? Also sein Teller
nicht alles vollmüllen, Teller stehen lassen, Ja, ist wahrscheinlich was dran. Auch so ein bisschen gucken, dass das nicht alles komplett vollgemüllt ist. Mich nervt eher, wenn Leute so ihr Gepäck im Backstage auspacken und dann wird da Wäsche aufgehangen und so. Und also das ist was mich eher nervt.
Ja.
Wenn sie auch so wie diese Gitarre auf den Sitzmöbeln, wenn da zu viel Raum eingenommen wird. Also auch, wie gesagt, Koffer, Taschen auf Sitzgelegenheiten im Backstage-Bereich finde ich eine Frechheit.
Ja.
Also kannst du die Uhr nachstellen. Eine Reisegruppe kommt in den Backstage-Bereich und nach 30 Sekunden ist auf jeder Sitzgelegenheit liegt eine Tasche oder ein Koffer.
Wieder das Problem auch mit Raum einnehmen, Backstage ist ja eigentlich für Menschen gemacht. Wenn du jetzt ja. unglaublich viel Equipment ja. dabei hast. Und das wird alles erstmal in diesen Backstage ja. geräumt und so. Und das ist doch eigentlich genau, das ist ja, der Backstage ist ja eher Backstage für die Menschen und nicht Backstage. Fürs Equipment. Genau. Ja. ja. Also das ist manchmal so anstrengend, dann über diese Sachen weg, sich dann irgendwo hin zu bewegen, um dann sonst wohin zu kommen ja. oder sich mal aufs Sofa zu setzen und so. Also das gehört da eigentlich auch nicht rein. Ja. Equipment muss irgendwie woanders hin. So.
Ja, man muss auch leider sagen, hatten wir jetzt mit der auf Eisenbahntour 8 Leute Travel Party, dann teilweise Support Bands, dann noch irgendwie örtliche. Und es gibt einfach Clubs. Wir spielen ja nicht in jeder Stadt gleich große Clubs, sondern auch mal kleinere Läden. Und auch da kommt es dann auf die Architektur an. Man wundert sich manchmal. Auch Clubs mit großen Bühnen haben immer kleine Backstage. Und es ist dann schon eng. Und ja. es nervt dann auch einfach mit 10 Leuten in so einem 20 Quadratmeter Raum zu hängen. Ja. Es nervt. Also deswegen, klar. Also so, und wenn dann noch alles voll steht, so, das ist einfach zu wenig Platz. Also da kommen auch andere Tourregeln ins Spiel.
Ja. ja. Touring makes everyone bipolar. Ride the waves as best as you can and remember moods pass. So don't make any snap decisions or declarations when you are drunk or insane.
Okay. Ja, ist so ein bisschen wie Regel 1. Da haben wir schon viel so über Emotionalität auf Tour gesprochen.
Aber ich meine, das widerspricht so ein bisschen anderen Tourregeln, die er auch schon irgendwie aufgestellt hat. Also beziehungsweise er hat auch eh schon gesagt, man soll sich nicht besaufen.
Genau, und man soll in der or insane, ja, ja. Also, aber wie noch, da geht es so ein bisschen darum. Also so eine Tour ist ein Brennglas, ist ein Verstärker.
Ja.
Das kann auch schon am zweiten Tourtag losgehen.
Ja.
Manchmal auch nur in der Erwartung, dass diese Tour länger wird oder sowas. Es tritt eine Launigkeit ein. Ride the waves as best as you can. Genau, also ja.
Man soll auf jeden Fall keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen bezüglich der Band zum Beispiel oder so. Also wenn du dich auflösen willst, denk lieber zu Hause drüber nach als auf Tour zum Beispiel. Genau. Solche Sachen, denke ich.
Ja, mal. Das macht natürlich eh Sinn. So für große Entscheidungen, wenn man jetzt quasi auf Tour merkt, ich möchte aussteigen, das macht natürlich immer Sinn, eine Entscheidung zu treffen, wenn man nicht in der Situation ist, nicht im Affekt. Aber ich glaube, hier geht es auch einfach wieder so ein bisschen um dieses Stimmungsding. Genau, sich da so ein bisschen im Griff haben. Also Nummer 19, Fast Food ist Poison. Ja gut.
Ja gut, ja.
Aber ja. Ist so ein bisschen wie das Orangending.
Aber jetzt in Holland da schön nochmal lecker frikandeln und dann nochmal noch an die Essen aus der Wand.
Auch.
Also und so ein bisschen Pommes nachts nochmal und so.
Ja, das ist doch lecker. Gerade jetzt, wo du sober bist, das ist die einzige Freude.
Ja, so ein bisschen, ja.
Trockener Nichtraucher, da ist die einzige Freude, ist natürlich
ein bisschen,
genau. Sind die fettigen Kroketten.
Ein bisschen schon. Ja, ich möchte darauf eigentlich nicht verzichten.
Nee. Okay, also.
Aber doch. Zu viel sollte es nicht sein, es stimmt schon.
Ja, ich habe es aber jetzt auch lange nicht mehr gehabt, dass ich das Gefühl habe, ich habe so schlecht gegessen.
Ja, es ist ja immer die Frage, auch wenn du länger irgendwie im Sprinter sitzt und irgendwann kriegen die Leute Hunger und dann heißt es ja der Dreibeiner, wollen wir zum Dreibeiner und so. Darüber sollte man nachdenken. Wir hatten auch mal die Tourregel, morgens Brötchen schmieren, nutze dieses ekelhafte Frühstücksbuffet im Hotel, um dir ein paar Brötchen zu schmieren. Da musst du auch nicht zum Dreibeiner.
Ja, kann man machen. Ich bin da nicht so Fan von diesem Brote schmieren, aber ja, das ist...
Ja, Fan bin ich da auch nicht von, aber wer ist schon Fan von McDonald's?
Naja, das Tolle beim McDonald's ist ja, dass...
die Pommes.
Nee, Autobahnraststätten sind ja oft sehr, sehr teuer für die Sparfüchse unter uns. Das einzige kulinarische Angebot, was quasi dieselben Preise wie in der Stadt hat, McDonald's Burger King. Und deswegen neigt man dann dazu. Okay. Und das McDonald's-Geheimnis ist natürlich, es schmeckt überall gleich. Man weiß, was man bekommt.
Ja, das ist richtig. Aber ich war ja schon einen Schritt weiter und meinte, eigentlich sollte man gar nichts kaufen auf Raststätten und so. Erstens, du bist schneller wieder von diesen schrecklichen Orten weg. Das wirklich sind wie die schrecklichsten Orte der Welt, sind deutsche Raststätten. Und es gibt dort kein Angebot, was dich gut fühlen lässt. Also lass es doch einfach. Also ich sage jetzt nicht, dass ich dein Heiliger bin. Mir passiert das auch. Aber ich weiß, dass wenn man solche Regeln gemeinsam aufstellt und sich alle dran halten, dann hilft das für alle und eigentlich fühlen sich alle auch ein bisschen besser. Genau. Aber naja,
gut. Ich finde, hat irgendwie was Schönes, wenn man dann so diese Mittagspause bei McDonald's und alle basteln da an mit ihren Happy Meals rum. Das finde ich, mir gefällt.
Aber gut. Aber lecker. Der McRib, der rauchige.
Noch nie gegessen, glaube ich.
Du hast noch nie McRib gegessen?
Nee, muss ich mal machen.
Das ist lecker mit der rauchigen Soße.
Die rauchige Soße, er hat doch der Big Tasty, oder?
Ja, auch lecker.
Ja, auch
sehr. Aber
McRib hat doch so eine Barbecue.
Ja, Barbecue-Soße. Ja, auch schmeckt ganz gut. Oder ich mag gerne Filet-O-Fisch. Oh. Ist das gut? Da geil, kannst du keine Fischfilet.
Das wäre so geil, dass du die beiden Sachen vom McDonald's-Menü bestellst, die sonst keiner bestellt. Das Filet-O-Fisch und ja, den McRib.
Aber früher hat das Filet-O-Fisch keinen Käse, weiß ich noch. Und mittlerweile hat es Käse.
Wirklich?
Ja, ja. Und das, ist auch, und das Gute ist, du kannst keine Fischvergiftung bekommen davon. Ist nicht genug Fisch drin.
Sehr gut. Ja. Also, absolute Kaufempfehlung von uns. Und Empfehlung Regel 20. The guest list is for friends, family and people who might want to fuck. Everyone else can pay. They have day jobs.
Okay, ja.
Ja, haben wir eine ganze Folge zu.
Haben eine ganze Folge zu gemacht,
ganze Folge zu Gästeliste.
Ja.
Soll ich mal kurz sagen, welche?
Die heißt sogar irgendwas mit Gästeliste, oder? Gästeliste satt heißt sie. Folge 106.
Folge 106, Gästeliste
satt. Heitere Folge, weiß ich noch.
Große Empfehlung, da haben wir alles gesagt. Ich muss sagen, es ist trotzdem immer wieder dasselbe Theater, Konzerte in Hamburg und Berlin. Es gibt nie genug Gästeliste. Und dann, ja, egal. Haben wir alles schon mal besprochen. Letzte Regel, Regel 21. Don't evaluate your whole life while you're sitting in a janitor closet waiting to go on. You think you're above having shitty days at work? Shut up and do your goddamn job. Also das übersetze ich mal. Also evaluiere nicht dein ganzes Leben, während du in einer Hausmeister-Umkleidekabine stehst. Oder Closet ist eigentlich Kleiderschrank, ne? Hausmeister-Kleiderschrank sitzt, zu warten auf dein Konzert wahrscheinlich. Meinst du wirklich, du hast keine schlechten Tage bei der Arbeit?
Nee, denkst du, du bist der Einzige, der einen schlechten Tag auf der Arbeit
hat? You're above having shit. Ja, ja, genau so von wegen. Du stehst da drüber. Genau. Ja, also bessere Übersetzung wäre, du bist der Einzige. Ja, genau.
Also das haben wir alle so nach
genau,
dem Motto.
Ja, genau. Ja. Shut up and do your goddamn job. Also sei bitte still und mach deinen Job.
Ja, weiß ich nicht. Also, ja, vielleicht ist es nicht der richtige Ort, aber man kann natürlich immer seine Situation hinterfragen. Aber vielleicht ist, genau wie vorher auch schon gesagt, ist es nicht, gerade wenn du in der Situation bist, nicht der richtige Abstand dafür da. Aber natürlich, wir alle kennen dieses Gefühl. Es war schon, auch bei meinen ersten Tourerfahrungen gab es diese Situation auch schon, so dass man eigentlich mal irgendwo so rumsaß und dachte, was mache ich hier eigentlich? Das ist jetzt mein Leben?
Ja, ja, das, also das, was mache ich hier eigentlich? Gefühl, das ist nicht ohne. Ja. Und das muss man tatsächlich sagen. Es ist Winter, es ist kalt draußen. Es liegen hier meterweise Schnee. Jetzt gehe ich in einen Club, der schlecht beheizt ist. Ich sag mal, Sputnikhalle Münster. Es ist irgendwie immer kalt. NATO Leipzig, auch immer kalt. Ja. Es gibt so Clubs, die sind wunderschön.
Sobald da Menschen drin sind.
Ne? Super, alles toll.
Auch Coney Island in Leipzig, auch kalt.
Kann mich an Clubs erinnern, da ist einfach immer kalt. Ja. Dann ist es irgendwie zu eng, dann riecht die Couch nach Bongwasser oder was weiß ich. Es ist scheiße. Und da muss man dann leider sagen, da müssen wir jetzt mal durch.
Ja.
Da müssen wir jetzt wohl leider mal durch.
Ja, wenn das nicht dein Lifestyle ist, hinterfrag es nicht just in diesem Moment, sondern zu Hause und frag, ob du es generell, weil es wird immer wieder vorkommen, dass man, also es gibt, glaube ich, keinen Touralltag, der so perfekt ist, dass du sagen würdest, so top, ja geil. Also diese Situationen werden wahrscheinlich auch in eher privilegierten Toursituationen immer wieder vorkommen. Ist aber so, kommen wir nicht richtig drum rum.
Also keine Ahnung, auch im Bentley wird geweint, wenn du jetzt irgendwelche Leute, internationalen DJs fragst. Die haben zwar die schärfsten Hotels und
können auch jammern.
Fliegen Business Class. Da sagt man natürlich dann auch irgendwann, ja scheiße, das ist ultra stressig, hier die ganze Zeit durch die Gegend zu jetten. Keine Ahnung. Touren ist halt anstrengend auf allen Ebenen.
Ja.
Ich meine, wir können jetzt bei diesen deutschen oder so zentraleuropäischen Touren wirklich froh sein, dass die Strecken recht kurz sind.
Ja.
Das ist in anderen Ländern viel schlimmer oder in anderen Zusammenhängen. Ansonsten ist es halt manchmal anstrengend. Gut, habt ihr jetzt Lust auf Touren bekommen?
Ja, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man diese Liste abarbeitet, dass das so eine negative Konnotation da zurückbleibt? So ein bisschen, ne?
Ja, geht mir auch so. Wie kamen wir denn eigentlich drauf? Wurde uns irgendwie zugespielt, ne?
Ich glaube, Hannes Stutz, liebe Grüße.
Ah, Hannes. Das kommt aber auch hier aus so einem Bereich, die Swans, ne? Da ist man, glaube ich, auch einfach schlecht drauf. Die ganze Zeit, weil das auch da eigentlich nur die ganze Zeit nur geschimpft wird und muss immer laut sein. Das sind ja auch so, ja.
Genau, das muss man natürlich auch sagen, die machen sehr, sehr laute Musik.
Ja,
da kommt man wahrscheinlich eher darauf, sich so ein bisschen so ein Regelwerk zu manifestieren, weil du bist natürlich die ganze Zeit diesem unglaublichen Lärm ausgesetzt.
Ja, das kann sein.
Ja, das passiert mir natürlich nicht. Diese feingeistige, feingliedrige Musik, die ich mache, da hat man natürlich einen Arbeitsalltag, den man nicht so schnell hinterfragt, ist ja klar.
Wir machen ja aber auch teilweise so Tourregeln immer mal zwischendurch. Also so Sachen wie zum Beispiel, die Fahrgastzelle ist für Fahrgäste und nicht für Koffer. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal unsere eigenen Tourregeln.
Ja.
Aber ist ja trotzdem.
Genau. Wenn ihr auch welche habt, auf jeden Fall schreibt sie uns. Wir arbeiten die gerne ab und tragen sie nach. Ja. Wir sind da auf jeden Fall sehr interessiert immer. Tourregeln.
Ja.
Wir wollen da alles wissen zu.
Ich habe auch noch eine neue Liste für dich. Die spiele ich dir nochmal zu. Die ist auch sehr interessant. Die können wir auch mal in nächster Zeit machen. Da geht es gar nicht um Touren. Fand ich jetzt aber einen ganz guten Abschluss mal für das Toursegment, weil es ging jetzt in den letzten Monaten ging es irgendwie viel um Touren bei uns.
Ja. Ne?
Weil es war viel auf Touren. Jetzt können wir das Tour-Thema auch erstmal wieder beiseite legen.
Ja.
Super.
Okay. Okay. Und was ist die Liste, die du mir geben wolltest?
Das wird noch nicht verraten.
Okay, ist klar. Gut, dann verabschieden wir uns, oder?
Genau.
Wir müssen irgendwann zum Ende kommen. Es schneit und schneit und schneit. Ich glaube, ich komme nicht mehr nach Berlin. Ich schlafe ja heute in deinem Man Cave.
Ja, das kannst du machen. Also.
Okay.
Dann bis
dann. Tschüss. Ciao, ciao.